Where is the Light? Der Millennium Podcast. Jeden Monat besprechen wir eine Folge der TV-Serie Millennium. Reist mit uns in eine Welt voller düsterer Geheimnisse, spannender Fälle, Prophezeiungen, Verschwörungen und immer wieder fragen wir uns, where is the light?
Hallo zu Where is the Light, dem Millennium Podcast. Heute Folge 14 im Zeichen des Luzifers. Hi Lennox.
Hallo Christian.
Hi. Ja, es sind schon wieder fast 2 Wochen rum, ne? Und wir sitzen wieder hier und besprechen die neue Folge.
Ja, ist halt immer einmal im Monat.
Ja, genau. Nicht so wie andere Podcasts.
Ein fester Termin.
Ja, nicht so wie andere Podcasts, die das jeden Dienstag machen. Und dann auch noch, und dann das auch immer pünktlich und keine Folge vergessen.
Soll es ja geben.
Wahnsinn.
Ja, Aliens.
Ja, genau. Ja.
Genau.
Heute besprechen wir Original, also das kommt aus dem Original, das der Originaltitel wollte ich eben sagen, Sakrament.
Genau, was wörtlich übersetzt heißt im Zeichen Luzifers.
Ja, genau, nee. Total. Ja, aber ich würde sogar sagen, das passt sogar irgendwie in diese Folge. Also heute.
Das passt total. Sagen. Irgendwie. Ja. Sakrament passt total. Genau, warum das passt, das sagen wir mal nach der Folge, weil sonst müssen wir erstmal erklären, worum es geht. Genau. Wir müssen erklären, worum es geht, genau. Glaube ich. Genau, aber das stimmt, das ist ein guter Titel. Im Zeichen Luzifers auch.
Auf jeden Fall, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit so ein paar Fakten an und dann gehen wir direkt in die Folgenbesprechung rein.
Genau.
Die laufende Folge ist die Nummer 14 und die wurde am 21.02.97 mal wieder auf Fox ausgestrahlt, also am Freitag. Und bei uns in Deutschland auch freitags. Fast ein Jahr später, 23. Januar 98 auf Sat.1. Ja, und die Einschaltquote hat sich wieder eingependelt, so bei 6,4 Millionen. Also das ist so im Moment so dieser Schnitt zwischen 7 und 6 Millionen.
Mhm.
Und wir haben heute ein wirkliches Schwergewicht als Autor dieser Folge, nämlich Frank Spotnitz.
Yes.
Und Frank Spotnitz, das ist ja wirklich das Akte X-Urgestein. Kann man gar nicht anders da beschreiben. Der hat alleine, ich kann das nicht genau sagen, ich habe bei 40 aufgehört zu zählen, Akte X-Folgen gemacht, geschrieben. Davon hat er noch an einem Videospiel für Akte X mitgearbeitet als Story-Editor, hat bei den Einsamen Schützen 5 Drehbücher geschrieben, hat beim Akte X der Film mitgeschrieben, Comic-Hefte Akte X, also der Mann, der ist im Thema voll drin.
Ja.
Und 6 Folgen bei Millennium.
Ja.
Also, da kommt was.
Und man kann schon direkt sagen, der Frank Spotnitz hat irgendwie gesagt, das ist sein Lieblings-Millennium-Drehbuch gewesen. Hat er gesagt.
Oh, okay.
Und das kann man im Fazit nochmal ein bisschen aufgreifen, aber das ist, ich kann es verstehen, sagen wir mal so.
Okay.
Vor allem so als Autor. Ja, das ist wirklich so, weil es hat ihm jetzt rein als Drehbuch, das ist eine runde Sache oder so. Das hat ihm gut gefallen. Genau, also Frank Spotnitz, wie du schon sagst, passt immer irgendwie.
Definitiv.
Und Regie war Michael W. Watkins oder Watkins, ne?
Watkins,
oder?
Ja.
Genau. Und der hat tatsächlich wiederum nur diese eine Folge gemacht für Millennium als Regisseur und hat Akte X hat er 5-mal, glaube ich, gemacht als Regisseur. Und der hat zum Beispiel The Blacklist mit dem James Spader, da hat er wie 22 Folgen gemacht oder so. Also er ist schon auch sehr gut im Geschäft und macht sehr viel, ist als Produzent tätig und vor allem auch als Kameramann. Und ich habe gelesen, dass er 2 Emmy, ich weiß jetzt nicht, ob Nominierung oder gewonnen, ich glaube Nominierung für Quantum Leap, diese Scott Bakula-Serie, als Kameramann bekommen hat. Also das ist auch so ein, ja, so einer, der so ewig dabei und viel gemacht, kennt jeden Stars.
Wahnsinn.
Und also das ist schon sehr erfahrenes Team, sag ich mal, die das gemacht
Definitiv. Und das merkt man dieser Folge auch an. Ja, würde ich sagen, steigen wir doch mal in die Folgenbesprechung ein.
Genau.
Ja, Sakrament, ne? Also Sakrament, das ist ja auch eine Taufe. Unter anderem, nämlich so ein heiliges Ritual, so ein heiliges Ritus. Und das haben wir nämlich gleich, wenn wir eine Einblendung bekommen. Wir sehen so eine Innenansicht einer Kirche. und sehen vorne am Altar so eine kleine Taufgemeinde stehen. Und der Pfarrer, der tauft einen kleinen Jungen, der dann später sich herausstellt, dass das der, muss ich gerade überlegen, Neffe ist das dann, ne? Das ist der Neffe zu Frank Black dann. Der nämlich, der Pfarrer fragt ja nämlich, wer möchte, beziehungsweise wer ist dann von der Familienangehörige
Taufpate oder so, ne?
Genau. Taufpate, ne? Genau. Ja, und dann tritt nämlich Frank hinter einer Frau hervor, die das Baby in der Hand hält und sagt, ich bin's. Das ist nämlich der Bruder von Tom Black. Der Frank Black ist der Bruder vom Tom Black.
Genau, und die Frau ist die Helen Black.
Die Helen, ne? Black, genau.
Genau.
Ja, und was mir persönlich gleich aufgefallen ist, der Frank lächelt mal.
So ein richtig
herzliches, warmes Lächeln. Und dir ist auch aufgefallen, was ich so ganz, ganz witzig fand, als der Kleine getauft wurde, hat er genießt. Und da dachte ich mir nach, war das jetzt gestellt?
Oder das habe ich mir auch gefragt. Ja. Ich glaube, das war echt und hat irgendwie, Lance Henriksen hat dann auch irgendwie so irgendeinen Spruch, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, aber es war irgendwie, es war jedenfalls sehr, sehr, sehr entspannt.
Sehr cool. Entspannt, also das fand ich auch total cool, musste dann gleich lachen. Also, das sind, glaube ich, so Dinge, die kann man halt einfach nicht steuern und finde ich toll. Also finde ich auch gut, dass sie das nicht rausgeschnitten haben, wenn es nicht echt war und das drin gelassen haben. Toll, ganz, ganz toll.
Also Profi, der dann in Character das einfach dann weiterspielt. Also das war irgendwie cool.
Das ist so sehen zukünftige Oscar-Preisträger aus. Hat er gut gespielt, der Kleine.
Absolut. Man weiß, wie man so eine Szene stiehlt, dass man auffällt.
Genau, ja.
Ich habe übrigens gelesen, dass das zwei Babys waren. Das machen die wohl immer, ne? Oder machen die nicht immer, aber das machen die ziemlich häufig bei Dreharbeiten, weil du kannst die ja immer nur so ganz kurz mit denen drehen und dann nimmt man gerne so Zwillingsgeschwister oder so, die gleich aussehen oder sowas. Dann kannst du das eine Baby oder wenn das eine Baby dann durchdreht gerade und die keine Lust hat, nimmst du einfach das andere. Und das war wohl hier auch so. Weil das war im Abspann und so standen nämlich so zwei Babynamen mit dem gleichen Nachnamen. Und deswegen werden wohl beide sich gegenseitig gedoogelt haben.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber der Bruder von Frank, der Tom, der wird gespielt von einem Philip Anklin. Der ist auch schon lange dabei im Filmgeschäft und der hat unter anderem ich glaube seine Hochzeiten waren wirklich so in den 80ern und 90er Jahren. Da hat er unter anderem beim Elephant Man mitgespielt, bei Macbeth hat er mitgespielt, Dornenvögel. Mir kam der Schauspieler auch irgendwoher bekannt vor, aus Deep Space Nine unter anderem auch. Da hat er sogar in 8 Episoden mitgespielt insgesamt.
Ich glaube, das war so das Wichtigste eigentlich, was er gemacht hat, glaube ich. Also da war wohl auch mal auf ein paar Cons oder so. Also das ist tatsächlich. Und beim Elephant Man bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist nicht der berühmte Elephant Man. Nee,
das irgendwie ist der Fernsehfilm.
Ja, genau. Und den hat er wohl auch mal auf der Bühne gespielt, diesen Elefantenmensch. Mhm. Der scheint überhaupt sehr viel Bühnensachen auch gemacht zu haben irgendwie.
Das ist auch immer interessant, wenn dann so Schauspieler dann oft erzählen, dass sie auch sehr viel Bühne machen. Das bekommt man auch gar nicht so mit. Nämlich gerade, wir hatten ja vor 2 Wochen über die FedCon gesprochen. Da hat auch der John DeLancey erzählt, dass er sehr, sehr viel, also der Crew-Darsteller, dass er sehr viel Bühne macht. Also, und auch des Öfteren mal auch Marina Sirtis auch.
Okay. Ja, weil der Philip Anglim, der hat wohl, ich habe da mal ein bisschen geguckt auf der Internet Movie Database und da ist so ein bisschen so 98 oder so, ist so Ende gewesen eigentlich mit seinem, also da kam er, also quasi eigentlich kurz danach, das war mit das Letzte, was der fast schon gemacht hat, ne, also, also das war und habe ich dann gelesen, dass der eine Rinderfarm in Tennessee hat.
Ah, okay.
Und ich stelle mir da so richtig, weißt du, so Jack Daniels vor irgendwie. So. Und er hat den Lewis County Children's Fund gegründet. Das muss wohl so eine Kinderhilfsorganisation sein oder sowas. Also der ist komplett aus der Filmwelt raus und hat wohl noch so eine, also ich habe gesehen, so eine uralte Website, so eine Fan-Webseite gibt es irgendwie noch, aber die so voll 90s ist oder so. Und der ist eigentlich komplett aus dieser Branche, ist der raus und macht was völlig anderes oder so. Ne? Das ist irgendwie das ist ganz, ganz witzig. Ja, und die, wo wir jetzt schon mal dabei sind, die Helen Black, die wird gespielt von Liz Bryson. Mhm. Und ich habe über die gar nichts gefunden.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was die gemacht hat. Ne?
Also, ja, ich glaube auch, das ist, vielleicht ist die vielleicht irgendwo noch wirklich, dass sie am, vielleicht am Theater engagiert ist oder so. Aber,
kann sein.
Ja, aber so habe ich auch nichts über sie rausgefunden. Gar nichts.
Nee. Naja, ja, das ist schon interessant.
Ja, genau. Ja, und wir haben dann die kleine Jordan mit einem kleinen Jungen da rumrennt, so, das ist, glaube ich, im Nachbarraum wahrscheinlich, aber immer noch in der Kirche.
Mhm. Und, ja, ich glaube, das ist so ein Gemeindezentrum.
So ein Gemeindezentrum, ne?
Irgendwie sowas, ne? Ja. Ja, ja.
Und man sieht dann, wie Frank und Tom und die beiden Frauen zusammenstehen und über, ich glaube, über eine Weihnachtsgeschichte oder so eine Anekdote erzählen, dass der Frank irgendwie ein Motorrad geschenkt bekommen hätte. Aber der Tom hatte dann gemeint, das wäre für ihn und ist, glaube ich, sogar mit rumgefahren, hat dann einen kleinen Unfall noch gebaut und
er hat den Wagen des Vaters zerkratzt.
Ja, genau, dann hat Frank dann gesagt, dass er das war und hat dann halt eine Woche nicht mehr sitzen können, weil er wahrscheinlich dann den Popo mal ein bisschen verprügelt bekommen hat.
Genau, wir kriegen jetzt irgendwie so mit, ne, dass Frank eigentlich sowas, also ich denke mal, dass der Tom der jüngere Bruder ist, habe ich so den Eindruck, ne? Also, und dass er so dieser Beschützer große Bruder ist irgendwie. Das kriegt man irgendwie so mit. Die haben auch ein gutes Verhältnis eigentlich zueinander. Also nicht, dass man das jetzt so richtig super mitbekommt, aber wenn es nicht so wäre, glaube ich, wäre er nicht der Taufpate. Und ja, aber irgendwie, wie gesagt, dieses große Bruder-Komplex, würde ich jetzt mal sagen, das ist nämlich durchaus ein Thema in dieser Folge, dann habe ich so den Eindruck. Genau, und
machen wir weiter.
Nee, ich wollte dann eigentlich nur sagen, dass man dann irgendwie, das ist aber so, dass die Helen redet mit irgendwem, ne, so an der Tür da irgendwie, genau. Das ist so. Und da guckt der Frank immer ab und zu mal so hin und, na gut, ich meine, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich oder so, ich meine, das sind ja alle möglichen Leute da jetzt zu dieser Feier. Und dann ist es aber so, dass Jordan mit diesem Jungen in der Kirche ist und Jordan weint. Die sitzen an so einer Bank, da in so einer Kirchenbank und ist total aufgelöst und dieser Junge guckt eigentlich nur so betroffen zu und Frank kommt dahin und sagt, hey Jordan, was ist los? Und Jordan macht sich, ich weiß nicht, macht sich irgendwie Sorgen über Tante Helen, dass irgendwie der Mann ja was antut oder sowas. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es das so deutlich wird. Und Frank nimmt sie so in den Arm, nimmt sie wieder zurück. Und dann ist irgendwann die Frage, wo ist eigentlich Helen? Und läuft Frank vor die Tür, hat jetzt schon so eine Ahnung, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und man merkt dann auch, dass es total kalt ist, weil man sieht immer so, wenn der dann aus der Kirche rauskommt, dass so der Atem so ja, wie man sieht, ne, so weiß ist. Ne? Und wir suchen dann halt Helen. Helen ist aber nicht da und man sieht, laufen dann zum Auto und das Baby sitzt im Auto, aber Helen ist verschwunden und auf dem Baby ist so auf dem Gesicht so ein ganz kleiner Blutfleck.
Ja.
Und Frank wischt den so an und dann hat er direkt so eine Vision. Und zwar ist es so, das ist alles so gelb, so. Und man hat so das Gefühl, das ist wie so ein Vulkanausbruch oder Feuer, so höllenfeuermäßig. Und dann ist irgendein Typ mit rasiertem Schädel, der scheint so in der Lava zu versinken oder sowas. Also es ist wirklich so eine apokalyptische Vision vom eigentlich so Ende der Welt mäßig, was ja gut zu Millennium passt.
Ja, genau, das war nämlich, ich hab's in der Recherche nämlich gelesen, das okay. War ein, das sind insgesamt 1,6 Sekunden oder sowas, das geht ganz, ganz schnell, diese Szene. Mhm. Du siehst, wenn man es Frame für Frame sich wirklich anschaut, siehst du dann so, das, wie du schon gesagt hast, dieses Höllenfeuer. Mhm. Du siehst einmal das Zeichen des Luzifers, ganz kurz eingeblendet. Und dann siehst du, wie dieser glatzköpfige Mann versucht, aus einem brennenden See rauszuklettern. Also ja, der greift nach vorne so und greift dann so in diese Flammen und will sich rausziehen und dann kommt der Cut. Und das ist wirklich sehr intensiv. Also man hat versucht, das habe ich in der Recherche gelesen, den Leuten da schon indirekt so ein Bild reinzupflanzen, ne, im Zeichen des Luzifers. Also das passt schon, wie man schon gesagt
am Anfang. Ja, total, das hat sowas Höllenmäßiges. Auf jeden
Fall.
Und dieses Zeichen, das sieht irgendwie aus, ich weiß gar nicht, wie viele Ecken das hat. Das ist eigentlich so ein Kreis mit so ganz, das sieht eigentlich aus wie so ein Zahnrad.
Ja, es ist nicht, also es sieht nicht aus wie ein Pentagramm, nee.
Genau, das hat nämlich mehr, viel mehr Ecken oder so, ich weiß nicht. Und ja, keine Ahnung. Ansonsten kenne ich das Zeichen auch nicht, muss ich sagen. Aber ja, das ist das Zeichen des Lucifers.
Anscheinend, ich gehe davon aus, dass die sich wahrscheinlich dann bei, jetzt muss ich gerade überlegen, bei welchem Film war das? Bei Illuminati? Bei Tom Hanks wahrscheinlich dann Rad
geholt. Das war ja später. Das war,
genau.
Also wer weiß, ich weiß noch, dass ich mal so einen Audiokommentar gehört habe von Marti Knox, das ist eine Autorin und Produzentin von Buffy the Vampire Slayer und die hat so am Anfang ihrer Karriere immer total viel recherchiert. Gut, das war auch noch, weißt du, so in dieser Anfängen des Internets oder so, also wahrscheinlich war die Recherche noch viel aufwendiger und immer total viel recherchiert, was man für Buffy jetzt an, weißt du, an mystischen Hintergrundgeschichten über Dämonen und so weiter findet. Und hat sich da riesen Aufwand gemacht, um da irgendwas zu finden, aus dem man eine Folge machen kann. Und hat dann irgendwann gesagt, Quatsch, denk mir das jetzt einfach aus. Also was ich damit sagen will, es könnte sein, dass das Zeichen des Lucifers vielleicht auch doch irgendwas ist, was sie sich ausgedacht haben. Also ich würde das in so einer Fernsehserie nie ausschließen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das gibt. Also ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht. Also kann man ja vielleicht mal bei Gelegenheit gerne machen. Aber dazu, mit diesen Zeichen habe ich mich jetzt auch noch nicht so auseinandergesetzt.
Also jeweils nichts, was man so direkt so kennt. Also
nee, auf keinen Fall.
Ja.
Also das normalerweise verbindet man das immer mit dem Pentagramm, obwohl ich mir habe sagen lassen, dass das Pentagramm eigentlich auch nichts mit Lucifer zu tun hat, sondern das ist eine ganz andere Sache.
Ja, und da ist auch mal die Frage, ob die Ecke, ob das die Zacke unten ist oder oben ist und genau, solche Sachen.
Ja, ach, das ist. Es ist,
da können wir eine ganze Folge drüber machen.
Genau, das glaube ich, eine Wissenschaft für sich.
Ja.
Ja, dann haben wir den berühmten Cut wieder, also beziehungsweise unseren Vorspann. Mhm. Und eine Einblendung, die ich auch sehr, sehr gelungen finde. Und zwar im Deutschen übersetzt heißt es so viel wie, er sagte mit furchtbarer Stimme, ich sei seinen Klauen entkommen, doch er würde mich zu fassen kriegen. Und zwar von der heiligen Teresa von Avila, eine spanische Heilige aus dem 15. Jahrhundert, die sogar also vom Vatikan dann auch heilig gesprochen wurde, weil sie mehrere Erscheinungen hatte. Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen, also religiöse Erscheinungen hatte. Es wird dann sogar am 26.8. in manchen Ortschaften in Spanien wird da sogar ein Gedenktag abgehalten für diese Frau. Also anscheinend hat die da schon ein paar Spuren in der katholischen Kirche hinterlassen.
Ich habe gelesen, das ist eine Mystikerin gewesen, unter anderem. Ich habe aber nicht so ganz rausgekriegt, was es jetzt ganz genau ist. Es scheint wohl, weiß ich nicht, damals im Mittelalter gab es das wohl, aber gibt es auch noch später. Und ich glaube, es geht in so eine Richtung, dass man irgendwie sozusagen Gott sieht oder also nicht oder wie soll ich sagen, man hat so eine fantastische Weltsicht oder mystische Weltsicht oder sowas und also ich glaube, das hat viel zu tun mit so Wundern und so, solchen Dingen und genau. So und ohne das jetzt hundertprozentig. Das ist wahrscheinlich alles falsch, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, es geht in so eine Richtung. Aber ja, finde ich das extrem Millennium passend. Schon die Person finde ich sehr Millennium passend irgendwie. Weil jetzt haben wir mal wieder so das Ende der Welt irgendwie da so ein bisschen reingemogelt. Und ich finde auch, es stellt sich dann auch heraus, dass das ja diese tatsächlich nörgel ja immer rum, was diese wahllosen Einblendungen, diese Zitate angeht. Aber diesmal passt das richtig, richtig gut, muss man sagen.
Definitiv, ja. Ja, sehe ich genauso. Ja, dann haben wir mal wieder ein paar alte Bekannte mal wieder im Bild, ne? Giebelhaus und Bletcher, meine zwei Lieblingscops. Nämlich Frank sitzt nämlich bei denen im Büro und schaut sich irgendwelche Dateien an mit Verbrechern, mit, wie es nachher auch Giebelhaus wieder so schön ausdrückt, Perversen aus Seattle.
Genau, der sagt irgendwie Sexualstraftäter und sonstige Perverslinge.
Ja, genau. Also,
du willst echt in Seattle willst du keinen Stress mit der Polizei haben. Jedenfalls nicht, wenn Giebelhaus Schicht hat.
Definitiv, weil der ist immer voreingenommen. Auch wenn du unschuldig
bist. Ja, das ist wirklich so. Ich verstehe schon diese ganzen Black Lives Matters und so, also ganz ehrlich, wenn alle so sind wie Giebelhaus.
Ja.
Meine Fresse.
Und Frank, der klickt dann auch einige Bilder durch. Man sieht ja immer diese Verbrecher in der Vorderansicht und dann wieder dieser Seitenansicht mit diesen Inch- oder Fuß Mars hinten im Hintergrund.
Ja, ja.
Und irgendwann bleibt er dann auch kurz stehen, der Frank, und überlegt dann, dann sieht er nämlich schon einen Glatzkopf. Und dann klickt er aber gleich weiter und dann sieht er noch, glaube ich, noch einen Langhaarigen oder sowas. Und er ist dann schon in seiner Gedankenwelt, der Frank.
Mhm.
Und der Giebelhaus fragt natürlich gleich, ja, haben Sie was gefunden? Und der Frank sagt dann, ja, bis jetzt habe ich nur Hinterköpfe eigentlich gesehen. Und er fragt dann auch noch nach, ob es noch mehr Akten gibt. Ja, und wie du schon gesagt hast, dann kommt dieser Spruch nämlich dann.
Ja, genau.
Das sind alle Gewaltverbrecher, beziehungsweise alle Perversen. Und dann haben wir so ein Spiel. Ich will gerade mal so ganz kurz zusammenfassen. Der Bob versucht eigentlich, den Frank auszureden, da zu ermitteln. Das ist ja so, was ich ja auch irgendwo nachvollziehen kann, denn er ist ja eigentlich, wenn man so will, voreingenommen.
Die ja, total.
Millennium-Gruppe, die ist ja nicht angerufen worden nach dem Motto, hilft uns bei diesem Fall. Also sie haben ja auch keinen offiziellen Auftrag zu helfen. Und Frank würde dann ja irgendwo vielleicht ein Stück weit, ich weiß nicht, wie das genau ist in den USA, aber vielleicht doch ein Stück weit Selbstjustiz machen und könnte.
Ja, wie war, ist er der Schwager der Vermissten? Also das so ist einfach, das, ne, genau. das hat ja auch Bletcher gesagt, das geht einfach nicht.
Mhm. Das könnte nämlich auch dazu führen dann, wenn man den Täter nämlich dann finden würde und ihn vor Gericht stellen würde, dass der Richter vielleicht sagt, das sind im Vorfeld so viele Verfahrensfehler gewesen. Und dann kann nämlich so jemand auch aufgrund so etwas nämlich freikommen, im schlimmsten
Fall. Und ich meine, das sagt der Bletcher auch tatsächlich. Oder irgendwas deutet er sowas an. Ne? Das ja, ist je nach Staatsanwalt ist das keine gute Idee. Ne?
Genau.
Und der hat total recht, der Bletcher. Ausnahmsweise.
Ja, genau. Und der könnte nämlich, wie gesagt, wegen so einem Formfehler oder sowas, könnte der als freier Mann aus dem Gericht rausgehen. Aber man merkt dann wieder auch, dass der Frank sturköpfig ist. Der besteht nämlich darauf,
zu helfen. Total.
Total.
Ja, total. Ist ja schließlich mein Bruder und so.
Ja, genau. Er ist ja halt auch loyal. Also das muss man ja auch sagen.
Natürlich.
Das kann man ja auch irgendwo verstehen. Absolut. Ja, auch wenn der Bob ihm jetzt im Büro da den Kopf versucht zu wäschen, aber der Frank lässt sich einfach nicht unterkriegen. Und das sieht man ja da auch dann, nämlich der Frank läuft dann raus aus diesem Büro von Bob. Mhm. Und läuft dann dem Bruder Tom entgegen. Und der Tom fragt natürlich, was ist denn los? Gibt's Neuigkeiten? Wie sieht's aus? Und ja, der sagt dann auch gleich noch, die ist immerhin schon 4 Stunden verschwunden.
Mhm.
Klar, ich verstehe das. Der Mann, der will seine Frau zurückhaben, weil er genau weiß, da zählt jede Sekunde, wenn sie wirklich in den Händen eines solchen Menschen ist. Und was mir gleich an den Kulissen wieder aufgefallen ist als alter Akte X-Zuschauer, ist, die laufen da durch das FBI-Setup von Washington DC, vom Hauptquartier vom FBI. Dieser lange Gang und dann dieser Aufzug, der sich dann öffnet, dieser Holzvertäfelung. Ja, das ist der Aufzug, wo Scully und Mulder bei fast jeder
Folge rauskommen. Ja, okay. Wie Witz. Das habe ich gar nicht gesehen. Also, ja, krass.
Das ist mir direkt aufgefallen, der Hintergrund.
Wundert uns natürlich nicht.
Ja, klar, logisch. Also so oft, wie ich schon Akte X geschaut habe in meinem Leben.
Nee, aber natürlich, weil das ja alles, es wurde ja beides in Kanada da gedreht. Ne?
Genau, das ist das gleiche Set natürlich. Das ist ja auch verständlich, weil man versucht ja dann auch die Kosten da irgendwo auch zu drücken.
Genau.
Ja, und dann haben wir aber das gelbe Haus mal wieder.
Ja.
Ja, mit dem roten, schönen Cherokee-Jeep vorne dran noch. Also das ist wieder diese hellen, lichten Momente, die man wieder hat. Ja, und Jordan springt ihrem Vater in die Arme und begrüßt ihn herzlich. Und natürlich möchte der Vater jetzt auch wissen, der Tom, ja, wie geht's dem Baby? Und das sagt auch die Catherine, das hat ein bisschen Fieber. Und dann geht der Vater dann auch hoch und sagt, ich kümmere mich mal um die Tochter. Nimmt dann aber auch noch die Jordan mit hoch, was ja auch wieder den Hintergrund natürlich hat, dass es natürlich jetzt wieder ein ernstes Gespräch zwischen und Frank gibt, was die kleine Jordan natürlich nicht mithören soll. Denn die Catherine möchte ja mal wissen, gibt's schon was Neues? Ja, dann sagte doch der Frank dann natürlich auch, dass die Sache, er vermutet, und das hat mich auch gewundert, hat er nicht gesagt, es ist eine Zufallstat gewesen? Also oder es wird, beziehungsweise es wird behandelt wie eine Zufallstat, sagen wir es mal so. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass der Frank schon merkt, weil ich hatte immer das Gefühl gehabt, gerade bei der Szene mit Bob, dass der Bob immer sagt, ja, da kümmern wir uns drum, ja, da haben wir schon dann da was aufgebaut und da ermitteln wir schon. Und es kam mir immer so rüber, so nach dem Motto, ja, jetzt geh mal heim, wir kümmern uns.
Ja, ja, total.
Und das hat auch, glaube ich, der Frank auch gespürt. Und der weiß, es stimmt etwas nicht und die Sache sieht ganz anders aus. Und er sagt ja dann auch nochmal zu Catherine, ich verspreche dir, dass ich Helen finde. Und Catherine sagt dann ja auch nochmal zu ihm, ey, hör auf mit solchen Versprechungen, denn wir wissen oft, wie solche Fälle in Wirklichkeit ausgehen. Und Frank toppt das Ganze nochmal und sagt, ich werde sie finden. Und man sieht das besorgte Gesicht dann auch von Catherine, sie nach dem Motto, hoffentlich, ja.
Ja, aber da ist es wirklich so, ist ja, da hat ja Frank, finde ich, so seinen, wie soll ich das sagen, sein Heldenkomplex. Das ist überhaupt nicht, also der ist ja wieder dieser große Bruder, der irgendwas retten will, machen muss und wo hat er, Catherine hat ja völlig recht, hat er, du kannst das seriös nicht versprechen, ja, das geht nicht. Und aber Frank ist da, der ist echt stur, ne? Also der ist so richtig so, Held, koste es, was es wolle, so. So kennst, ist, der ist ja so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen verbohrt schon. Also er will einfach diese Möglichkeit, dass das schlecht ausgeht, nicht in Betracht ziehen.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Wo ihm schon wirklich die Frage ist, inwieweit da nicht tatsächlich Bob Bletcher recht hat, zu sagen, hey, du solltest eigentlich, so bescheuert das ist, ich weiß, schwierig, aber eigentlich solltest du dich von der Sache fernhalten, weil du bist da irgendwie zu nah dran.
Ja, tatsächlich, er ja auch, ne? Definitiv ist, genau.
Das ist er definitiv, ganz
ja,
genau.
Ja, ja.
Und es kommt dann auch noch das Thema wieder mit Jordan, ne? Mhm. So dieses, doch, was ist in der Kirche eigentlich da passiert? Und das ist eben die Frage, hat sie da vielleicht irgendwas gespürt oder so? War da irgendwas? Denn sie hat ja irgendwie gesagt hier, dass der Mann der Tante Helen irgendwie genau wehtut oder so. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt ganz interessant, weil es kommt eigentlich, ich weiß nicht, wurde das jemals in der Serie angedeutet, dass Jordan auch Franks Fähigkeiten hat? Oder ist das jetzt das erste Mal? Ich weiß es nicht genau.
Also jetzt haben wir die erste Folge, wo es wirklich, wo es
okay, dem
Zuschauer klar wird, dass sie die Gabe hat. Ja.
Genau, ne, weil das ist eigentlich auch total spannend. Also im Sinne von, ups, wie entwickelt sich das noch? Mhm. Und ich habe jetzt tatsächlich mal so kleiner Einschub in diese Spotify, dieses Hörbuch reingehört, da The Return of Frank Black.
Ja.
Und hast du das schon mal reingehört oder hast du es noch
ich
nicht?
Ich habe das erste Kapitel, also die ersten 10 Minuten. Nee, noch nicht. Also
ich habe auch. Ich habe ein bisschen weiter gehört, bin dann irgendwann eingeschlafen, weil ich es abends gehört, nachts im Bett gehört habe. Und das fand ich dann auf Englisch doch nicht so, ich musste mich dann doch drauf konzentrieren, irgendwie, so wenn ich müde war. Mhm. Aber worauf ich da jetzt eigentlich kurz eingehen wollte, war, da ist genau diese Idee, dass Jordan eben auch die Fähigkeit hat. Das ist ja da ein großes Thema im Grunde, ne, in dieser. Also das ist ein, und das fand ich ganz interessant eigentlich. Also da hier ist jedenfalls jetzt die erste Folge, in der das sozusagen angesprochen wird. Und
ja, die kleine Bruderszene noch mit dem Gepäckanhänger haben wir noch.
Genau. Das war jetzt jetzt war eigentlich ist das nur jetzt kommt irgendwann klingelt und dann kommt irgendwie die Polizei oder irgendwer eigentlich und bringt das Gepäck von der Polizei zurück, weil die haben das wohl durchsucht. Sieht überhaupt nicht durchsucht aus irgendwie, aber und ich glaube nicht, dass die das so schnell wieder zurückgeben würden, aber ja gut, wer weiß. Möglicherweise, das hatte jetzt ja mit der Tat direkt nichts zu tun oder so. Auf jeden Fall sagt dann Frank, guck mal, hier fehlt, da sind dann so Gepäckanhänger dran, die man so vom Flughafen so kennt. Mhm. Und bei einem fehlt einer. Und da sagt Tom mit totalem Recht, ja, der ist vielleicht einfach abgefallen. Aber Frank sagt, ja, das was ist, wenn der Killer den hat? Und wieder so ein typischer Frank-Moment, wo man aus heiterem Himmel wieder irgendwas behauptet. Und natürlich hat er recht.
Er hat, sein kleiner Bruder fällt ja dann auch nochmal nach. Was ist denn jetzt das Problem? Du weißt ja doch schon wieder etwas. Und dann sagt er das auf dem Motto, hör auf mich zu verarschen. Dann erfahren wir nochmal ganz kurz auch, dass der jüngere Bruder ein Akademiker ist. Das ist immer noch so Sachen, die müssen dann immer noch beiläufig genannt werden.
Anscheinend. Ja, der sagt halt, ich weiß halt nicht, wie dieses Prozedere bei der Polizei funktioniert. Genau, ne? Und dann sagt er, es gibt für sowas kein Prozedere.
So ist es. Ja, ja. Und dann ist er natürlich auch so ein bisschen stinkig, weil er wirklich denkt, er verheimlicht halt seinem Bruder etwas. Und dieser Koffer sieht ja so furchtbar hässlich.
Ja, es ist so ein Stoffblumenkoffer oder ja, so.
Ja, genau,
ne?
Diese alte Oma-Dinger.
Ja. Die waren doch in den 90ern schon out. Aber
ja, genau. Der Frank, der hebt die dann auch so hoch und schüttelt die so durch. Und dachte ich mir, was denkt er, was will er denn jetzt hören? Dass da drin Münzen klappern oder irgendwas? Oder Leichenteile? Oder
genau.
Ja, was die Polizei bringt es doch schon. Was soll das? Aber klar, natürlich. Denn er fragt dann auch natürlich gleich nach, war da an dem einen Koffer, war da so ein Gepäckanhänger dran?
Mhm.
Ja, der ist abgefallen vielleicht, sagt er dann der Bruder noch so noch beiläufig. Ja, aber für Frank ist es klar, ja, darauf kann man halt natürlich Rückschlüsse ziehen, natürlich, wenn jemand so ein Ding in die Hände bekommt und umso mehr Daten man dann draufschreibt, umso interessanter wird's ja. Heutzutage gibt's ja solche kleine Knöpfe von Apple, wo man da reinlegen kann, da kann man sogar sehen, wo dein Koffer unterwegs ist. Ist ja auch mittlerweile ganz interessant. Das gab es natürlich derzeit noch nicht. Deswegen musste man sich darauf verlassen, wenn jemand wirklich den Koffer findet, dass er den auch den dann entweder am Flughafen direkt abgibt oder dann irgendwie es einem so zukommen lässt, an dieser Adresse. Blöd ist es natürlich nur, wenn du in Seattle jetzt gerade auf Besuch bist und jemand schickt dann, was weiß ich, wo die herkommen, nach Washington DC wieder den Koffer zurück. Das wäre natürlich blöd. Dann hast du halt mal nichts zum Anziehen.
Ja, das ist schlecht, genau.
Ja. Ja, dann kommt eine sehr freakige Szene eigentlich.
Ja.
Oh, die ist wirklich, also dieser Schauspieler, der jetzt ins Bild kommt, der, ich sage jetzt aber Glatzkopf, der Richard Green ist das nämlich. Wir wissen noch nicht, dass das Richard Green ist, wir erfahren es erst später. Gespielt von einem Dylan Haggerty, der auch mittlerweile also der ist immer noch im Geschäft, habe ich gelesen. Unter anderem hat der bei The Postman mal mitgespielt, bei Valerian hat mitgemacht, Ocean's 13, 24, The Shield, Star Trek, Deep Space Nine und. Und der hat wirklich so eine Ausstrahlung schon. Du weißt gleich, der da hat nichts Gutes im Schilde. Nämlich kahl rasiert ist er, hat so eine Jeansjacke an, Blue Jeans. Auf mich so, fehlt eigentlich nur noch, dass er Springerstiefel anhat und so ein Baseballschläger und dann wie so ein Skinhead wirkt der wirklich. Ja, das ist also so ein Typ, der auf Randale aus ist. Und der läuft so ins Zimmer, in so einen Eisenbahnhandel rein und dreht sich jetzt kurz nochmal zur Tür um und greift sich dann nochmal so ins Gesicht. Wahrscheinlich regnet es wieder stark in Seattle.
Ja, ich glaube, es hat da geregnet, ne? Ja.
Da wischt er sich, glaube ich, nochmal das Gesicht ab. Und da dachte ich schon, weil ich habe die Folge schon ewig nicht mehr gesehen, der kriegt jetzt schon seinen Anfall, den er erst später bekommt. Und er nimmt dann sich so einen Einkaufskorb weg und der Verkäufer, so ein älterer Herr, fragt dann, ob er ihm was helfen kann und er sagt, ja, ich brauche Dinge für mein Projekt.
Ja.
Ja, wer schon des Öfteren mal Filme über Krimis oder Filme über Serientäter gesehen hat, wird jetzt nachher bei dieser Einkaufsliste denken und der baut wahrscheinlich kein Zimmer an. Denn er sagt,
wie er sagt. Ne?
Genau, er sagt nämlich, ich baue mir ein Zimmer an und er sagt, oh, der Verkäufer, da haben sie aber ein großes Projekt vor sich.
Und ja, der witzelt, glaube ich, auch noch so rum, der Verkäufer. Sagt doch dann irgendwas mit, was wird das, ein Vogelhaus oder sowas?
Ja, so ein Baumhaus, genau.
Weil Baumhaus, sagt, genau.
Er sagt nämlich, haben Sie Seile? Und dann sagt er, oh, wird das ein Baumhaus? Und dann merkt man schon gleich, dass er, dieser Schauspieler gleich, dieser Cream, sich umdreht und gleich ganz aggressiv schaut und sagt, ich brauche ein Seil und ein paar Werkzeuge, so richtig aggressiv. Und dann merkt der Verkäufer, oh, okay, halte ich vielleicht jetzt lieber mal die Füße still und bin da ein bisschen vorsichtig, weil er dreht sich auch um, der Schauspieler, und verzieht so ein bisschen die Miene, so nach dem Motto, oh, hat er heute schlecht geschlafen oder so, oder oh, wieder ein sehr netter Kunde heute wieder bei mir. Und dann läuft er so durch die Gänge und dann sieht man direkt, was der sich so holt, nämlich Klebebänder, Teppichmesser, dann auch, glaube ich, noch wirklich Seile und was er dann auch noch, der Alte ihm dann noch, der Verkäufer ihm anpreist, ist so eine Nagelmaschine, so eine Nagelpistole. Ja. Brauchen Sie so ein Teil? Ja, brauche ich. Oh, das geht durch wie durch Butter. Brauchen Sie es für Holz oder für Stahl? Und dann überlegt er noch und sagt, für Holz. Wahrscheinlich, dass es durch weichere Dinge durchgeht.
Ja.
Ja, und der Mann sagt, das ist das Beste auf dem Markt. Und der sagt, das kaufe ich, ohne auf den Preis zu schauen. Aber egal, ob das Ding $100 kostet oder 500, ich glaube, das ist ziemlich egal. Das
sieht ja super, super solide aus, würde ich auch kaufen.
Ja, ja, das ist ja.
Der Verkäufer, glaube ich, sagt doch irgendwann mal das Wort Höllenmaschine.
Ja, genau, das sagt Höllenmaschine.
Eine echte Höllenmaschine oder ja, sowas. Ja. Ne? Und ich dachte, das ist so, okay, hier, ne, im Zeichen Satans, alles klar.
Ja.
Aber nochmal zum Schauspieler ganz kurz zurück. Also ja. ich finde auch, dass er total, wie soll ich sagen, furchteinflussend ist. Aber er ist jetzt nicht so, obwohl er so glatzköpfig ist und so, er ist jetzt nicht so dieser Fußball-Hooligan, also ich finde, er ist jetzt nicht ein Typ, der so Stärke ausstrahlt, sondern eher so ein bisschen Schwäche und aus der Schwäche heraus der Überforderung rauf, der ist so ein bisschen verpeilt. Also so ein bisschen überfordert, also so ein bisschen nicht ganz bei sich. Aber das macht ihn aber so unberechenbar. Er wirkt so unberechenbar. Er wirkt wie jemand, der jetzt ausrastet, weil ihm das gerade alles zu viel wird oder irgendwie sowas. Also ist jetzt nicht so dieser Typ mit dem durchgedrückten Kreuz, der da ganz cool da reinkommt, dem alles scheißegal ist, sondern der ist echt eher wie so ein Getriebener, wie so ein Gehetzter irgendwie. Ja. Wo du echt denkst, boah, ein falsches Wort und du kriegst einen in die Fresse.
Ja, so, ohne Vorwarnung, ja.
Genau. Ja, genau.
Ja, ja.
Oder der ist auf Drogen oder irgendwas. Ne? Also so finde ich. Und das finde ich, macht ihn direkt sehr gefährlich irgendwie.
Oh, ja.
Ohne dass er eigentlich so wahnsinnig viel tut. Ne?
Ja, die Blicke reichen schon von ihm.
Ja, ja. Ja,
wenn der ältere Verkäufer ihn ja anspricht öfters und dann gleich so, ich will doch nur für mein Projekt und gleich so, gleich direkt von 0 auf 100 geht.
Ja, ja. Genau. Ja, und dann aber auch wieder ruhig und so, ne?
Also genau.
Ganz, ganz unbeherrscht irgendwie, ganz genau. Genau, und dann nach der Szene sind wir eigentlich am Flughafen, ne? Also irgendwie irgendeinem Sicherheitsbüro da und gucken uns mal wieder Videobänder an. Und zwar von den Gepäckbändern, also wo die ihre Koffer abholen. Und weil nämlich Frank so die Theorie hat, dieser Mann, dem Helen gesprochen hat in der Kirche, kurz bevor sie verschwunden ist, wo auch keiner weiß, wer das ist, den er ja auch nicht findet, dass der vielleicht sie schon mal angesprochen hat, denn die wirkten sehr vertraut, als hätten die sich schon mal gesehen. Und tatsächlich wird irgendwie Helen von wem angesprochen, aber es ist so eine beschissene VHS-Qualität, das hättest du auch weglassen können oder so. Echt so geil, der Kamera, dieser Sicherheitstyp erzählt dann noch, ja, die sind voll Glück gehabt, ne? Die werden alle 24 Stunden überspielt, nach 20 Minuten, da wäre alles weg gewesen. Aber man hätte auch nicht mehr gesehen, ne? Also das ist wirklich so, du siehst dann so ein total verschwommenes irgendwas, was irgend so ein Typ ist, wo vielleicht die Millennium Group was hätte draus machen können, aber im Grunde sieht man da nichts. Und dann zeigt er das dann irgendwie Bob Bletcher und der findet das überhaupt nicht witzig. Er sagt halt, hey, du musst dich da raushalten. Also das wird langsam, also er sagt das nochmal sehr deutlich.
Ja,
und
er befiehlt ihm sogar.
Genau, er befiehlt es ihm sogar und sagt eben, und Frank sagt eben diese Geschichte, hey, der hat den Kofferanhänger da mitgenommen, das ist mir vollkommen klar und deswegen weiß er, wo sie wohnt und so weiter und für ihn ist das alles ziemlich eindeutig, aber jetzt hat tatsächlich zu Franks Überraschung auch Bletch was rausgekriegt, nämlich die haben ein Auto gefunden, was auf einem Supermarktparkplatz abgestellt wurde, wo es Blutspuren gab. Denn genau, das habe ich noch vergessen, Frank hatte irgendwie nur so eine kurze Version, ne, von Helen, die so angegriffen wird in einem Auto.
Genau.
Und jedenfalls, also offenbar wurde dieses Auto gefunden und jetzt gehen sie davon aus, der Killer hat sie jetzt irgendwie in seinem Versteck. Was auch bedeutet, es ist offenbar Blut geflossen, es gibt irgendein Versteck. Es kann nicht mehr lange dauern, bis der sie umbringt. Und ja, im Grunde kommt da jetzt auch nicht so irre viel, also was da erzählt wird, aber er geht dann raus und dann redet er kurz mit seinem Bruder, die gehen dann wieder zum Fahrstuhl, zum Akte-X-Fahrstuhl, ne?
Ja, genau, und, Akte-X-Fahrstuhl.
zum Akte-X-Fahrstuhl. Und dann sitzt aber, sieht man, dieser Killer, dieser Glatzkopf-Killer, der sitzt da und wartet und sitzt da irgendwie in diesem Polizeirevier und der irgendwie kaut er an seinen Nägeln oder so. Mhm. Sie wird auch wieder so ganz komisch irgendwie, obwohl er eigentlich nicht wirklich was tut und hat wieder so Bilder von so Apokalypse und Feuer. Und da geht's in die Werbung. Also genau so. Genau so.
Genau. Dann haben wir.
Ihr seid sehr nah.
Wir hatten dazwischendrin noch so ein Zwiegespräch gehabt zwischen Catherine und Tom, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so bedeutend, weil da geht die Catherine, geht da in die Küche rein, macht das Licht an, da sitzt er da mit einem Glas Wasser und dann halten die so einen kleinen, nenn's jetzt mal Pausenzeitfüller eigentlich, weil unterm Strich kommt da bei dem Gespräch nicht viel raus. So viel wieder zum Schluss, dass er dann zum Schluss wieder sagt, macht wieder das Licht aus. Ne? Also er sitzt dann wieder im Dunkeln, ne? Dann grübelt nach, wo seine Frau sein könnte.
Ja, stimmt.
Ja, aber das war jetzt keine Szene, die jetzt irgendwie groß zu dieser Folge beitragen können.
Jein. Also, jein. Warte mal, ich hatte irgendwie das Gefühl, die Folge kam an einer anderen dieses Stück kam an einer anderen Stelle.
Nach dem Akt X Fahrstuhl kam das.
Ja, genau, aber ich glaube, aber nach dem Akte X-Fahrstuhl, wo dieser Killer da sitzt, ich glaube, wir hören auf dem Killer auf und dann ist so Ausblende und dann kommt diese Szene. Genau. Dann kommt die Szene, wo der im Dunkeln sitzt, genau. Mhm. Und was ich aber ganz interessant finde, ist, dass er da sitzt und sagt, so nach dem Motto, ich muss irgendwie mit den Bildern in meinem Kopf klarkommen irgendwie. Mhm. Ne? Ich meine, die ganze Zeit, was Helden alles passiert. Und ich habe mich halt jetzt gefragt, hat der Bruder jetzt auch Visionen oder nicht?
So,
oder so eine ganz leichte Form? Ich glaube aber irgendwie nicht. Nee, ich glaube, es sind einfach nur so Sorgen. Und ich glaube, da sagt irgendwie auch Catherine irgend sowas. Weil ich glaube, Frank ist gerade spazieren oder sowas, ne?
Genau.
Weil das ist mitten in der Nacht, ne? Mhm. Und immer, wenn der seinen Kopf frei kriegen muss, dann geht er spazieren. Ne? Er ist gerade wohl spazieren. Und das fand ich auch, weil das später auch wieder aufgegriffen wird, fand ich das interessant. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass dann das Baby schreit und Catherine sagt so, ich glaube, der hat nur Hunger. Und er sagt so, ja, ich schaue gleich nach dem, aber mach mal ein bisschen noch das Licht aus. Weißt du, also statt jetzt zu dem Kind zu gehen, bleibt er erst noch mal eine halbe Stunde im Dunkeln sitzen und lässt den schreien. Das finde ich ja so ein bisschen seltsam, aber wie auch immer. Frank ist nicht nur spazieren, sondern Frank ist tatsächlich unterwegs, denn der trifft dann Peter Watts.
Genau, die Millennium.
Von der Millennium-Gruppe, natürlich Frank nicht locker lässt. Und es ist wirklich eigentlich wie so ein Mafia-Film. Also Peter Watts sitzt in seinem Auto zeigt dann Frank, und da bin ich mir sicher, dass es regnet, und er zeigt ihm halt so Sachen, die er so inoffiziell bekommen hat, nämlich so Unterlagen, wo auch so die von, also Polizeiunterlagen, die auch so von Bob Blatcher unterschrieben wurden. Und erzählt er noch sowas wie, dass irgendwie so Straftäter, ich weiß nicht, so Sexualstraftäter, das muss irgendwie gemeldet werden und so weiter. Und auf jeden Fall ist es irgendwie so, wo hast du das her? Das ist so inoffiziell. Ja, und genau. Dann so, ja, dann irgendwie dank der Gruppe für die Infos. Ja, es ist inoffiziell. Ja. Ich lass das mal lieber. Mich auch so denken, boah, Leute, ja. Was macht ihr hier?
Und die Gruppe weiß nichts davon, hat dann der Peter noch gesagt. Ja, ja.
Genau.
Ja. Und er hat ja sogar gedacht, also erstens der Peter, dass der Typ, der ja Frank des Öfteren Bilder von seiner Frau und vom Kind schickt, dass der vielleicht dahinter steckt. Das wäre sogar irgendwo logisch.
Also ja, was auch cool ist, dass sie das wieder aufgreifen, aber es ist echt so krass, weißt du, du hast irgendwie Bob, der sagt, halt dich da raus, du bist der Schwager. Aber nein, Frank kümmert das natürlich nicht, er redet mit Peter Watts, und Peter Watts macht das auch noch hinter dem Rücken noch von der Millennium-Gruppe. Also es ist wirklich irgendwie, das ist schon krass. Also es ist so illegal zu 100, das Ganze hier, aber so macht man das halt. So macht man das in Seattle. Und dann sind wir eigentlich wieder im Keller, genau, in diesem Keller mit dem berühmten Modem und so, mit dem berühmten Aktenschrank. Und da steht nämlich jetzt drin, dass es irgendwie einen Richard Green gibt. Und Frank hat jetzt erzählt, dass der eine Perücke auf hatte in der Kirche. Also er hat so eine Vision, wo man so, ich weiß nicht, ist das so eine Art Preisschild oder so, was man da sieht in der, ich weiß nicht.
Ja,
also
sieht auf jeden man Fall ein Schild. Was? Doch, ja, das ist so,
irgend so ein Schild, so ein Schild, ne? Sieht man. Hm? Aber das ist so, eigentlich sieht man da gar nichts. Und im Grunde, also jedenfalls ruft er dann, glaube ich, Bletch wieder an, ne? Und Bletch sagt dann auch, ja, wir wissen Richard Green, und er war Gepäckträger beim Flughafen und so weiter. Aber Bob ist jetzt so richtig, richtig sauer.
Oh, ja.
Weil, also ich glaube, der legt dann auf, ne?
Genau, der schickt erstens mal, schickt er die ganzen Kollegen, wo noch da sitzen im Raum, die schickt er mal raus und sagt, geben Sie mir mal eine Minute. Und dann fängt er dann an, ja, darüber zu sprechen, wie du schon gesagt hast, dass der Green am Flughafen gearbeitet hat und so weiter und dass er nicht ganz sauber im Kopf ist, dass der spinnt und wo er die vertraulichen Akten überhaupt hat. Das
möchte genau.
der Bob wissen. Das würde mich auch nämlich interessieren, wenn ich da Dinge in Umlauf kommen, die niemanden etwas angehen, auch einen Frank Black, nichts. Ja. Und dann die sind mir so auf den Tisch geflattert. Und ja, sagt dann der Frank noch so frech.
Ja, genau, wenn ihr nochmal was auf den Tisch flattert, dann genau.
Dann gibt's, und dann kommt auch ganz kurz die Catherine ins Bild und schaut auch schon besorgt und hört das Gespräch mit. Und dann sagt Bob erst, ich befehle dir jetzt aufzuhören damit und schlägt mit voller Wucht das Telefon auf, so dass sogar der Frank zusammenzuckt, kurz, weil er so laut ist. Und dann möchte natürlich auch Catherine wissen, haben die jetzt einen Verdächtigen? Und dann sagt der Frank, ja, es gibt da so einen Richard Green, der saß noch vor 2 Wochen im Gefängnis, der war, oder beziehungsweise in so einem Institut für kriminelle Geisteskranke, der war da 8 Jahre drin. Und ich habe mir mal das mal genauer angeschaut und das stimmt wirklich, die passen da wirklich sehr gut auf. Diese Akte war wirklich von 1988 und jetzt spielt es ja im 1996, also man sieht also, dass da wirklich auch darauf geachtet wird. Das war nämlich bei der FedCon auch ganz interessant gewesen, da gibt es auch diesen Dr. Zitt und der hat mal gezeigt gehabt, da war irgendwo im Hintergrund auch ein Monitor zu sehen, hat er gesagt, früher hat keiner dran gedacht, dass es HD gibt. Und da hat dann wirklich auf diesem Bildschirm wirklich Blödsinn drauf gestanden. Und, okay. Also was gar nicht so mit der Folge zu tun hatte. Und deswegen habe ich jetzt mal heute mal geschaut, steht da Blödsinn drauf? Nee, da haben die wirklich drauf geachtet, dass da der Name Green auftaucht, dass da wirklich 1988 steht und so weiter. Also da wurde dann drauf geachtet. Also die haben schon gedacht, okay, in so und so vielen Jahren gibt es bestimmt hochauflösende Fernseher,
da genau.
Kann man das lesen.
Genau, die haben es halt so für Kino gemacht, weißt du?
Ja, genau.
Wenn man es auf der großen Leinwand muss auch funktionieren. Genau, und ich glaube, als Bob noch gesagt hat, dass sie den Typ schon ausgecheckt haben, ne? Sie haben sogar mit dem gesprochen und der ist sauber. Und das könnte auch der Grund sein, warum der Richard Green in dem Polizeirevier vor dem Akte X-Fahrstuhl saß.
Genau, das ist nämlich das, warum der dort saß, ja. Ja, und dann haben wir wieder einen Cut und wir sehen den Richard Green so ganz aufgeregt in so einem sehr spießigen Wohnzimmer rumlaufen.
Boah, aber vor allem sehr spießigen, kann ich das mal bitte nochmal ausführen? Ja, das ist ja, so ein, das ist so ein Oma, es ist echt so ein Oma-Haus. Wer würde da nicht zum Serienkiller werden? Das sind so, weißt du, so goldene Rahmen, so goldene, geschwungene Kerzenständer. Ja. Überall steht so Nippes rum. Das sind so klasse gesehen, da gab es so weiße kleine Deckchen so auf diesem Sessel und das ist alles irgendwie viel zu voll irgendwie.
Jetzt wissen wir, wo die Koffer herkommen. Die hässlichen.
Stimmt.
Ja, die würden da reinpassen.
Die würden wahrscheinlich ist das der Grund, warum er sie am Flughafen angesprochen hat. Er sagt, den Koffer brauche ich oder so, ne?
Die Koffer würde ich töten.
Genau, wahrscheinlich. Ne? Und jedenfalls, das ist alles so. Meine Fresse, das sieht so richtig übel aus. Ja. Genau, und der dreht halt voll durch, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und zwar, weil die Polizisten ihn beschatten. Der guckt aus dem Fenster und sieht da so ein Auto stehen, was schon direkt nach Polizei-Undercover-Auto aussieht. Irgendwie. Ja. Dienstwagen. Und wir sehen, er ist auch nicht ganz alleine. Also es gibt diese Mutter, die auch so aussieht wie der Nippes-Kram da, der da rumsteht. Das passt perfekt. Und dann gibt es so einen Typ, den wir, glaube ich, nur in einer Einstellung sehen. Der kommt so aus dem Keller und der raucht so eine Zigarette. Und der sieht irgendwie fies aus. Also der sieht irgendwie so schmierig eklig aus.
Das ist ein richtiger Schmierlappen. Entschuldigung, aber das ist ja wirklich so ein alter Schmierlappen. Der hat auch eine Akte X schon an der Folge mitgespielt. Ich habe es aber leider nicht mehr zusammengekriegt, wo. Also den habe ich schon öfters gesehen.
Fällt mir gerade ein. Den habe ich sogar tatsächlich mir irgendwo aufgeschrieben.
Okay.
Typ heißt, warte, der heißt Ken Roberts.
Ken Roberts.
Und der ist 2017 gestorben.
Oh, okay.
Aber der hat total,
Ja, wahrscheinlich ist es aber so, hier hat nicht der, Smoker da aus Akte X, das waren immer unechte Zigaretten.
Das waren unechte, ja, genau.
Ja, aber er hat irgendwann mal geraucht und hat dann gesagt, oh, es wäre doch schön, wenn ich mal wieder eine Akte X-Folge mache. Und dann jedenfalls, nee, und der Typ, der hat, dieser Ken Roberts, der hat dreimal bei Millennium mitgespielt und zwar einmal in jeder Season. Und das ist jetzt hier der Assi-Fahrt, der rauchende Assi-Fahrt, das ist jetzt diese Eins. Und dann hat er irgendwann nochmal, glaube ich, einen Polizisten gespielt und irgendwann, glaube ich, nochmal einen Priester. Aber das kommt dann in Season 2 und Season 3 und ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ne? Aber ich habe nochmal kurz nachgeguckt. Aber das ist so ein typischer Schauspieler, der so auch alles gemacht hat. Und das, genau, das kann super gut sein, dass der in Akte X war, aber auch in ganz vielen anderen Sachen. Also das ist so ein typischer, vielbeschäftigter, ich bin immer dabei.
Ich habe ihn gegoogelt. Wahnsinn.
Also allein ja, der schafft es wirklich auch mit so einem Look irgendwie. So. Ich dachte eigentlich erst, das wäre so, weißt du, so der neue Freund der geschiedenen Mutter oder so sah der irgendwie aus, der sie immer mit dem Gürtel schlägt. So ungefähr sieht der aus. Ist er aber nicht. Ist tatsächlich ihr Mann, glaube ich. Ja, doch, das ist ihr Mann. Ist der Vater vom
von diesem Green, ja,
genau. Von dem Green, genau. Und dieser Green, der hält es jetzt nicht mehr aus und rennt jetzt irgendwie raus. Mhm. Und zwar auf dieses, denn die Bullen sagen schon, oh, ne? Und die benutzen hier so einen geilen Spruch. Sieh mal alleine an, Mr. Psycho, mach deinen Morgen spazieren.
Ja, genau.
Echt, Giebel House, ey, das ist so politisch. Also null Einführung, ist ihm alles scheißegal, ne? Und jedenfalls greift er dann die Polizei mit so einem Messer an, der rast dann auf dieses Auto zu und hat nicht so ein Messer, so eine Säge ist es eigentlich, die er da gekauft hat, so ganz, ganz scharfkantig da in diesem Hardware-Store gekauft hat, rast auf die zu, die steigen dann aber aus, ziehen kurz ihre Waffe oder sagen, im Prinzip zeigen sie, dass sie sie haben und sagen ihm im Prinzip jetzt, hier, es soll sich jetzt wieder beruhigen und so. Und die Mutter sagt dann auch so, hey, der ist entlassen worden aus dem Krankenhaus, und er ist wieder gesund. Und ich glaube, Giebelhaus oder der andere, der sagt dann irgendwie sowas, ja, er ist besonders im Kopf gesund. So, ja. Oder so völlig gehässig. Und dann irgendwann verschwindet er halt wieder rein. Aber du merkst schon, hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle. Ja, der Green würde die am liebsten alle vermöbeln und das Auto irgendwie kurz und klein schlagen. Aber schließlich geht er wieder rein, weil auch die Bullen überlegen sich halt kurz, ob sie den festnehmen. Aber ich glaube, es ist Giebelhaus, der sagt, ja, aber hier kann man beobachten. Ne? Mhm. Ja, hier kann er nicht weg. Hier kriegen wir mit, was er macht. Und deswegen lassen wir ihn ruhig nach Hause gehen. Das ist eigentlich ganz
sehr starke Szene, finde ich.
Das ist eine super starke Szene. Ja. Und vor allem gibt es diesen Kollegen auch, ne, diesen Polizisten, dieser Detective Teeple, gespielt von Brian Markinson. Genau. Der hat schon in The Judge mitgespielt und in Blood Rivers, also in Der Richter und in Die Schrift aus Blut.
Genau.
Und taucht jetzt, und halt auch als Partner, taucht jetzt aber, das war das letzte Mal, jetzt taucht er nicht mehr auf. Also es ist immer so komisch, das ist uns ja immer schon mal aufgefallen, dass die bei Millennium immer mal so Guest Stars haben, die sie dann mal nehmen und dann nie wieder. Also es ist auch so einer.
Taucht er wieder bei Akte X auf.
Ja, natürlich. Also vielleicht war bei Akte X so wichtig, dass es hier egal war oder so. Weiß nicht. Ja, jedenfalls. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist oder so, oder ob das irgendwie eine Bedeutung hat. Mir ist nur, da ist ein ganz prominentes Stoppschild. Da steht so ganz, die stehen nämlich an so einer Straßenecke. Das Haus, das ist auch so auf so einer Ecke. Und quasi an der Ecke parkt so dieser Polizeiwagen. Und davor ist direkt so ein Stoppschild, das so ganz groß rot ist oder so. Das wirkt so, irgendwie hat das fast schon wie eine Bedeutung. Das ist so prominent im Bild, so als, ne, wir stoppen den Killer. Es hat irgendwie so fast schon so eine symbolischen Charakter irgendwie, so für diese Szene. Weißt du, so die Bullen, die da so stehen vor dem Stoppschild. Das ist irgendwie, hat das so, ach, schon fast so eine Ironie. Ist mir jedenfalls sehr aufgefallen. Keine Ahnung.
Ja, das hat's auch. Das hat wirklich so eine Ironie. Auch dann diese Bemerkungen dann halt auch von Giebelhaus, ne? Ja, ist wieder so geil.
Die Bullen willst du einfach nur schlagen den ganzen Tag.
Also die.
Das ist auch so, das ist echt so 90s, ne? Also das ist mittlerweile so, wo du echt so denkst, boah, das wird heute in keiner Serie mehr. Also du würdest das brechen. Du würdest heute dann deinem Partner sagen, so, ey, Giebelhaus, ey. Weißt du? Aber nicht hier, ne? Also hier ist das okay, dass die Bullen nicht kein Deut besser sind.
Ja, dann kommen wir schon ins, ich sag's jetzt mal ganz plump, wir kommen ins Irrenhaus. Nämlich Frank läuft da in eine Tür rein, in ein Institut für, glaube geisteskranke Kriminelle.
Genau, das Glen Rosa State Hospital for the Criminal Insane. Und es sieht ein bisschen aus wie so, ja, wie so ein Kloster, ne? Dieses von außen. Das ist so weiß, hat so Türme und hat auch so Bögen und Säulen und denkst so, okay, hier wird's Graf Dracula gut gefallen oder so. Und wie du schon sagst, drin ist so ein Klischee-Irrenhaus eigentlich, wo die Leute so da so stehen und mit dem Kopf gegen die Wand so hauen so ein bisschen oder einfach so überall ist alles so abgeranzt und Frank kriegt halt die Zelle gezeigt irgendwie von dieser Ärztin. Ne?
Genau, von der wahrscheinlich Anstaltsleiterin oder sowas. Weil die sagt dann auch noch zu Frank, dass 90% der Patienten nie wieder ein Verbrechen begehen. Ja, und Frank sagt dann, glaube ich, auch noch irgendwas mit den restlichen Zähnen oder sowas. Also, ja. Dann haben wir aber schon gleich wieder einen Cut nach dieser Szene. Und die gehen dann nochmal durch irgendwie so eine Gittertür durch. Dann gibt es einen Schnitt. Und dann sieht man Franks Bruder unten im Keller rumlaufen.
Ah ja.
Der dann am Schreibtisch rumwühlt, da die ein oder andere Akte aufmacht und dann in den Schubladen noch so ein bisschen rumwühlt. Und dann findet er ganz schnell aber auch dann eine Akte. Ja, klar, er versucht ja natürlich.
Weil Frank sagt ja nichts.
Ja, Frank sagt ja nichts und dann findet er natürlich auch diese Akte über diesen Cream. Ja. Und dann gibt es ja schon wieder einen Cut. Und dann öffnet nämlich die Anstaltsleiterin das ehemalige Zimmer von Cream. Und Frank, habe ich auch gleich gewundert, also das Zimmer ist gar nicht belegt, anscheinend gibt es da nicht so viele, Gott sei Dank.
Ja, das hat mich auch gewundert, ne? Ja. Auf dem Gang hängen alle möglichen Leute rum, aber das Zimmer
ist leer.
Vor allem haben sie gesagt, wir haben es schon ausgeräumt oder so, ne? Also von wegen, eigentlich könnte da sofort die Wehr drin sein, aber nee.
Ja, alles ist schon gereinigt, alles ist wieder hergestellt. Frank tritt dann auch aufs Bett drauf.
Ist auch so ganz freakig, ne? Also das ist so, das Bett steht so an der Wand und auf der so ganz galant klettert der auf das Kopfteil so drauf, steht so mit den Füßen, also mit den Schuhen so auf diesem Kopfteil, damit er nämlich aus dem Fenster rausgucken kann.
Das ist ein ganz starkes Bild.
Das ist ein super starkes Bild, aber es ist auch ein bisschen bizarr. Also auch allein wie mit was für fließenden Bewegungen der da so hochklettert. Also das ist so ganz seltsam. Aber es ist schon irgendwie wieder, es ist aber irgendwie auch echt cool. Also.
Genau, weil er steht ja dann so press auch an diesem Gitter und schaut raus. Mhm. Und sie sagt dann noch, glaube ich, noch irgendwie noch sowas wie, dass der Green, Frank sagt, hatte der Wahnvorstellungen und dann sagte die Anschlussleiter, ja, der hatte immer das Gefühl, dass er vom Teufel geritten wird sozusagen, also dass der Teufel ihn zu bösen Sachen gezwungen hätte, sagen wir es mal
so. Ja, so verleitet, ne? Und deswegen wollte er nicht raus.
Mhm. Aber das sagen ja viele und die sich dann auf Satan berufen sozusagen, dass sie von diesem geleitet werden. Und Frank? Ja, der ist dann schon gleich wieder in seiner Welt. Und wir sehen nochmal diese Höllenszene nochmal.
Ja.
Ganz, ganz schnell eingeblendet. Wir sehen dann wieder dieses Feuer am Anfang. Dieser Typ, der dann unter Schmerzen schreien versucht, aus diesem brennenden See rauszukommen. Und Frank, der steht dann auch am Fenster und schaut weiter raus. Und der sagt dann auch, der Green hat sich als Opfer gesehen. Und hat aber trotzdem die entführten Frauen gefoltert und zerstückelt. Ne? Also das sagt der Frank natürlich auch. Und dann reden die, glaube ich, noch über die Entlassung von Green, dass er irgendwie noch, glaube ich, Medikamente mitbekommen hat oder irgend sowas.
Auf jeden Fall war das doch so, dass sie, der Ärztin, eigentlich das nicht gut fand, dass er rauskommt.
Weil sie hat ja gesagt gehabt, dass er eigentlich gar nicht geheilt ist in dem Sinn.
Ja, genau, ja. Ne? Und auch, dass eben er auch eigentlich gerne da war, weil er sagte, wenn ich rauskomme, baue ich Scheiße im Prinzip. Das ist so ein bisschen seine Befürchtung gewesen irgendwie. Ne? Ja,
das hat sie. Und dann wird es sowieso noch, finde ich auch noch was richtig strange. Der Frank steht da so ganz starr und dann mit einem Ruck wirft er das ganze Bett mal zur Seite. Also so einmal so auf allen Vieren mal durchs Zimmer rutscht das Bett. Und sie fragt dann noch, was haben Sie denn da vor? Und der Frank schaut dann so ganz nach unten und sagt zu der Anstaltsleiterin, erkennen Sie das da wieder? Und dann sagt sie, ja, das muss ja der Richard gewesen sein. Klar, logisch, in der Zeit keiner drin war im Zimmer. Und sie sagt dann aber auch gleich, er hatte solche Verbrennungen am linken Arm, also das gleiche Symbol. Also ja, hat er sich das anscheinend irgendwie reingeritzt, kann das ja dann nicht haben. Wenn sie sagt Verbrennungen, muss es ja sich irgendwie reingebrannt haben in die Haut.
Ja, vielleicht mit so einem glühenden Draht oder sowas.
Irgend sowas, ja.
Genau, weil das ist ja jetzt eigentlich so auf der Höhe von der Matratze. Ne? Hinter dem Bett ist quasi dieses Zeichen so in der Wand. Mhm. So reingeritzt irgendwie. Was auch so geil ist, dass sie das nicht gefunden haben, aber egal. Also gerade so ein Bett, was der Frank mal so, weißt du, mit der rechten Hand mal so zack, einfach mal so einmal durch den Raum schiebt.
Ja, genau.
Das ist so noch so einen coolen Turn macht und so, wo ich so denkst, alles klar. Und die haben es nie gefunden, das Zeichen. Aber egal.
Egal.
Ja. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum dieser Raum noch nicht wieder belegt ist, weil er so eine schlechte Aura hat, dass keiner rein will. Wie auch immer, genau, wir haben also dieses Zeichen des Satans. Haben wir hinter dem Bett gefunden. Und jetzt sind wir eigentlich wieder bei dem Bruder im Keller, ne?
Genau,
also, richtig. Genau, weil Tom, der findet eben nicht nur dieses Memo, also dieses Ding, was der, oder diese ganzen Unterlagen, die eigentlich der Frank bekommen hat vom Dieter, sondern dahinter irgendwie, in diesem Aktenschrank ist irgendwie noch eine Pistole versteckt, in so einem Holster und so. Halfter, ich weiß nicht.
Ja, ein Holster.
Genau, und nimmt es raus und zieht dann diese Waffe raus. Und dann kriegen wir so parallel noch irgendwie mit, dass Jordan krank ist. Ne? Das ist irgendwie sowas wie das, ich glaube, dann kommt auch Catherine vom Arzt zurück oder sowas. Ne? Oder war das? Auf jeden Fall, genau. Und Jordan geht's die ganze Zeit total schlecht und so. Und sie dachte eigentlich, dass Tom mit Frank unterwegs ist, aber Frank sagt, wovon redest du? Ich dachte, der ist hier. Also, und dann erfahren wir, wo Tom ist, nämlich wir sind jetzt an der Tür von diesem geschmacklosen Haus.
Ja, genau.
Die geschmacklosen, dem Killerhaus mit Killer-IKEA-Einrichtung. Und dann macht der Killer macht halt die Tür auf, weil jemand klingelt und Tom steht da eben dann mit der Waffe vor der Tür und fragt, wo ist sie? Und will halt wissen, wo seine Frau ist. Und der Killer guckt ihn einfach nur so an und dann ist Werbeunterbrechung mal wieder in der spannendsten Situation. Und sind natürlich dann sofort wieder zurück an der gleichen Stelle, weil nämlich die Bullen kommen jetzt angerannt. Während Tom eben wirklich sagt, ich bring dich um, ne? sag mir, wo sie ist. Und er ist auch völlig aufgeregt, das spielt ja übrigens auch super. Ne? Der Tom wird ganz toll gespielt von diesem Philipp Englem. Und der Killer, statt sich irgendwie einzuschüchtern, ist eigentlich fast schon froh, dass er da ist und hält so die Waffe fest, so auf seine Brust oder so und sagt so, ja, schieß doch, ist doch pff, so. Ich glaube, ja, genau, ne, es ist dem, genau. Und er ist einfach total. Dem ist das alles völlig egal. Der hat so das Gefühl, ja, dann habe ich halt Ruhe, so ungefähr. Und die Giebelhaus und so machen ihm jetzt klar, also dem Tom, ey, leg die Waffe runter, mach keinen Scheiß. Und letztendlich macht er das auch. Und dann ist irgendwie vorbei. Dieser Moment.
Was mich mal interessieren würde, weil du gerade vorhin gesagt hast, Werbeunterbrechung. Sorry, jetzt kann ich diese Szene drin. Aber mich würde mal wirklich interessieren, wird das den, sagt dann zum Beispiel Fox, hört mal zu, ab Minute 20 müsst ihr da so einen Cliffhanger bringen, damit wir eine Werbebreak reinbauen können. Ist das so?
Ja, das ist eigentlich schon die ganze, das ist schon für die Werbebreaks so geschrieben. Das ist schon das ist ja so eine, ich weiß nicht, Fünf-Akter-Struktur oder irgendwie sowas, also wo genau gesagt wird, du hast ja schon ein bisschen Spielraum so von so ein paar Minuten, aber die Folge an sich hat ja auch nur eine fest vorgegebene Länge von so plus minus 30 Sekunden oder so. Und dann sind die Werbeunterbrechungen die sind eingeplant. Also das ist auch, das merkt man auch viel. Also oft ist es so, dass du dann immer merkst, die müssen jetzt noch was machen. Also zum Beispiel gerade die Szene, die so mit dem Killer vor dem Akte X-Fahrstuhl da das ist echt so ein Ding, wo du so merkst, da haben wir jetzt nochmal so einen Moment gesetzt, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist oder so, ne? Also, die müssen ja mit irgend sowas müssen die schon aufhören. Ja, klar, auf jeden Fall. Und du hast manchmal auch, ganz krass hast du es bei so einer Serie, finde ich, gemerkt, 24 oder so. Da hast du es dann oft so, nach der Werbung gibt es dann immer so eine Szene, wo die im Auto sitzen oder im Konferenzraum sind und einer nochmal wiederholt, was davor passiert ist im Grunde. Und also so, ja, zum Beispiel sowas wie, oh, wir müssen los, das ist ganz wichtig, zack, 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 und dann ist irgendwie Werbung und dann bist du im Auto, wo nochmal kommt, wir sind gleich da, ist nämlich total wichtig, weil das und das, weißt du, es ist echt so dieses. Also manchmal hast du auch noch dieses, das nochmal, also auch hier an der Stelle ist jetzt gerade ganz krass, wo dieses, wo ist sie, das fragt er auch quasi, also da geht's auch direkt wieder an der Stelle, fast als hätte man so ein Stück zurückgespult, fragt er das eigentlich nochmal nach der Werbung. Wenn er, also dass du wieder weißt, ah, wir sind hier und ach, und hierum geht's gerade, also das ist schon so.
Sehr interessant. Also dann haben wir ja nämlich gleich schon die nächste intensive Szene, nämlich danach. Denn nämlich dann sitzt nämlich der Bruder Tom am Tisch, alleine im Haus vom Frank. Und Frank stiefelt so richtig wütend
rein. Ja, ist richtig pisst hier, kleiner so Bruder.
Total angepisst. Der macht dann diese schöne Schiebetür hinter sich zu, geht nochmal in die andere Seite des Raums, macht die auch nochmal zu. Und jetzt weißt du, jetzt geht gleich hier rund gehen, denn Frank zieht dann auch nochmal so demonstrativ den Stuhl nochmal nach hinten und setzt sich drauf und sagt, du hast meine Pistole geklaut. Und dann sagt er, ich wollte doch nur meine Frau finden. Dann sagt Frank ja auch, ich will das ja auch. Und dann kommt ein Spruch da, wo ich gedacht habe, ja, irgendwie stimmt's eigentlich, obwohl es ein Arschlochspruch eigentlich ist, wo er sagt, überall, wo du bist, gibt's Ärger. Also überall, wo Frank ist, gibt's Ärger. Wir hätten nicht hierher kommen sollen. Und das dachte ich schon, wow, okay. Ja. Das trifft natürlich seinen Bruder, der sagt ja dann noch, du ziehst das Unglück an, das ist so wie eine Krankheit. Aber du kannst nicht alles im Keller verstecken, sagt er ja auch noch zu ihm. Und Frank lässt sich aber gar nicht auf dieses Geschwafel ein. Er sagt, ich will deine Frau ja beschützen. Ne? Und dann sagt ja auch sein Bruder nochmal, indem du alles vor mir geheim hältst. Ne? Also ja, so er ist, man merkt, die beiden haben irgendwo ein Kommunikationsproblem, aber das ist ja auch klar, denn Frank, wenn er jetzt wirklich einen offiziellen Ermittlungsauftrag ja hätte, also er ermitteln müsste, ne? Wenn die Polizei von Seattle gesagt hat, Millennium Gruppe ermittelt mal da, dürfte er ihm ja auch nicht sagen. Ja, weil wenn er dem ja erzählen würde, du, wir haben den und den im Verdacht, den Green zum Beispiel, der wäre jetzt unschuldig, und dann würde der Bruder da hinfahren, dann würde den abknallen und im Nachhinein würde sich herausstellen, dass der Mann unschuldig war. Ja, ne?
Ich frage mich sowieso so ein bisschen, warum der Bruder jetzt eigentlich da beim Frank zu Hause sitzt. Ich meine, der hat gerade eine Waffe gestohlen, der hat gerade einen Typen bedroht. Also eigentlich, gut, ich weiß nicht, ob die dich wirklich festhalten würden, aber eigentlich müssten die den verhaften.
Ne? Ja, in Deutschland ist das ein Straftatbestand, das ist bedroht. Das
ist aber auch in Amerika ein Straftatbestand. Ja, aber man kann halt Glück haben, weil es ja irgendwie Giebelhaus dabei. Wahrscheinlich nur sagt, ach, egal, wenn du mir 5 Donuts gibst, passt das schon. Ne?
Ja, das ist schon okay so. Ja, man kann ja mal ein bisschen über die Strecke.
Aber der war ja ein Arsch, ne? Der war ja so krank. Hätten wir alle früher nach Hause gehen können. Also,
ich verstehe das schon. Feierabend wieder verdorben, da. Also, genau. Time.
Aber es ist wirklich, nee, genau, ich habe keinen Bock auf den ganzen Papierscheiß. Also vergessen wir das. Genau, vergessen wir es einfach. Frank, nimm die mal mit nach Hause. Weil ich frage mich wirklich, wie kann er jetzt eigentlich bei Frank zu Hause sitzen? Aber okay, das ist noch eine andere Sache. Was ich in der, worüber die auch reden, ist eigentlich über diese, ne, genau über dieses, die Wahrheit zu sagen oder eben nicht. Ne? Und da ist eben was, wo, ne, das ist sowas wie dieses, dass Frank halt immer die Wahrheit verschweigen will, aber auf der anderen Seite ist eben auch Frank nicht stärker als die Wahrheit, sagt der Bruder irgendwie. Ne? Irgendwann, du kannst sie uns letztendlich nicht ersparen. So stark bist du nicht. Und da finde ich, ist das wieder so ähnlich wie dieses Thema, was wir vorher mit Catherine hatten, weißt du, mit diesem Versprechen. Weißt du, wo Frank sagt, ja, ich verspreche, dass ich sie zurückhole. Und dann so, ja, sei mal vorsichtig, was du da versprichst. Also ich finde, du hast jetzt so zwei Leute, die irgendwie Frank eigentlich stark kritisieren, die ihm sehr nahestehen und eigentlich recht haben. Na, weil Frank kann diese Nummer mit, ich behalte das alles für mich und ich ertrage das und die anderen müssen das nicht ertragen. Das ist halt die Frage, ob das der richtige Weg wirklich immer ist. Ne? Muss Frank immer der einzige Starke sein, der alle beschützt und beschütze sie damit eigentlich wirklich? Oder auch diese Versprechen, ne? Ich hole sie zurück. Ja, schau mal, was du da versprichst, ob du das wirklich halten kannst. In gewisser Weise ist
ist Frank da auch so ein bisschen so heldennaiv. Und das sagen ihm jetzt zwei Leute, die ihn sehr gut kennen. Und das finde ich durchaus stark. Also das funktioniert gut, finde ich. Also das ist halt kein dummes Gequatsche, sondern das finde ich macht, das sind wirklich, da haben die recht. Also das finde ich, finde ich gut geschrieben, muss ich sagen.
Das ist wirklich gut geschrieben, ja. Man sieht dann auch gleich ja noch im Anschluss ja noch eine kleine Szene, wo Frank dann auch nochmal oben bei der kleinen Jordan ist und die Catherine auch in dieser Szene dabei ist und sie auch dann sagt, dass die kleine Fieber hat und kein Mensch weiß wieder warum, weshalb. Und das wird ja auch dann nochmal für den aufmerksamen Zuschauer, wird es ja dann auch klar, das hat nichts mit einer Krankheit oder etwas zu tun, sondern die Jordan hat halt wahrscheinlich auch solche Visionen oder die bahnen sich an, diese Visionen, und die schlagen sich bei ihr halt körperlich so nieder, dass sie halt ja Fieber bekommt.
Ja, genau.
Ja, und dann nehmen sich auch Catherine und Frank nochmal ganz kurz in den Arm. Ja, und dann, gerade dann piepst mal wieder der Pieper und es steht im Display 2000. Ja, dann haben wir
genau, so, dann
genau, ja.
Dunkle Straße, ne?
Genau. So eine Akte X-Szene wieder. Ja. Weißt du was? Also, ich meine, so diese dunkle, konspirative
Szene. Ja. Alle Klischees, die es gibt. Es regnet, wir sind irgendwo auf der dunklen Straße. Also klar, wo trifft man sich auch sonst, ne? Ja,
oder vielleicht in der Tiefgarage, in der dunklen, ne? Wie bei Akte X. Aber da in dem Fall jetzt an der Straße.
Irgendeine Straße, wo Peter Watts in seinem Auto sitzt, es regnet. Ja. Und dann fährt hier Frank Black vor. Diesmal ist Tony dabei, sitzt da und kurbelt so das Fenster runter. Und dann muss Peter, also der hält ja nicht mal direkt neben dem Auto, sondern der arme Peter muss auch noch aussteigen, im Regen stehen, ins Fenster reingucken. Und wird noch kurz vorgestellt hier, das ist mein Bruder Tony. Tom. Tom. Und okay, Peter ist es auch relativ egal, weil der hat wieder was ausgegraben, so weil der war so, ja, ich war in der Polizeitiefgarage, wo dieser Wagen, der von dem Supermarkt gefunden wurde, drin war. Ich habe mir den nochmal sehr gründlich angeguckt, also mit anderen Worten, Subtext, mal richtig, nicht mal so richtig Giebelhaus und diese genau. Schergen. Ja. Und hab so ein Blatt oder so gefunden. Und das geht.
Zedernblatt oder sowas.
Ja, genau. Lebensbaumzypresse oder sowas, was eine sowas. Zedernart ist. Ja. Und natürlich ist ja ein Peter Watts, der weiß sofort, dass das nur im Peninsular Nationalpark, oder wusste das sogar Frank diesmal, aber gibt es nur im Peninsular Nationalpark, weil das Ding kommt aus Japan und hier gibt es nur im Peninsular Nationalpark, wurden so solche Dinge angepflanzt, also müssen wir jetzt dahin, ne?
Ja, das weiß dann der Frank, nicht der Frank weiß, dass es 30 Kilometer nördlich davon ist, ja. Der Peter, der weiß natürlich über diese Pflanze Bescheid, der alte Botaniker.
Ja, und wie man die gießt und alles, ne?
Ja, wahrscheinlich Pflegetipps und so weiter noch.
Das ist so geil. Und dann fahren die da, genau, 30 Kilometer fahren sie da hin. Und dann ist auch irgendwie klar, dass da jetzt niemand ist, also um diese Zeit. Also das ist irgendwie so, ist Februar, da ist niemand, das ist das perfekte Killerversteck, also diese Gegend. Mhm. Und sie finden dann da auch so eine Hütte, so eine richtig abgeranzte alte Hütte, so mitten im Dunkeln. Und weiß nicht, brechen sie die Tür auf oder jetzt gehen sie da rein und sehen da eben auch Blut. Das ist so Zeitungspapier oder sowas, was so blutig ist oder sowas, oder? Was hast du da gesehen? Oder Bettlaken oder sowas? Nee, das sind so Zeitungen,
das
ne?
Ist,
oder?
Das ist so Zeitungspapier, das komplett mit Bluttropfen überströmt, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist. Und natürlich, erst wird mal wie lang der Raum abgeleuchtet. Und da denke ich mir auch,
ja. Gut, aber hier kann man wahrscheinlich kein Licht anmachen. Das geht wahrscheinlich nicht.
Ja, die leuchten das ja ab mit den Taschenlampen. Es dauert wirklich
sehr lange,
bis sie realisieren, was da eigentlich los ist.
Ja, natürlich. Aber das sieht halt cool aus.
Ja, genau, das sieht halt cool aus. Das soll ja auch ein bisschen die Spannung aufbauen. Und natürlich, der Peter Watts geht in die Knie, macht ein Blatt Papier weg und da liegt ein Ring auf dem Boden. Ja, und dann fragt natürlich der Peter gleich den Tom, erkennen Sie den Ring? Und man sieht am Gesicht von Tom, ja, ist der Ring von meiner Frau. Er sagt dann auch irgendwann, ja, der gehört Helen. Und dann atmen alle nochmal so tief durch und dann gibt es schon wieder einen harten Cut.
Also Peter Watts hat es auch echt raus. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Der ist halt so ein laufender Metalldetektor, ist das eigentlich.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, ohne Scheiß, ich glaube, diese Zeitungen liegen nur deswegen da, weil das so eine total dunkler Boden ist. Also es scheint eine echte Hütte zu sein, kein Set, weil du kannst auch so rausgucken, so richtig. Ich meine, die gehen auch rein und raus. Und ich glaube, es ist so dunkel, dass du da kein Blut einfach hinpacken kannst. Also haben die sehr, ich meine, sehr clever. Also es sieht auch irgendwie cool aus, diese zerknüllten Zeitungen. Damit man das am Rot überhaupt erkennen kann oder so. Genau, und wir haben unseren harten Cut und sind eigentlich jetzt so im Morgengrauen so im Prinzip. Und jetzt ist auch mal die Polizei da endlich mal und halt auch Bob Bletcher und so. Und jetzt wird hier irgendwie dieses Gelände abgesucht, weil es werden so Reifenspuren sichergestellt und wir wissen auch, das ist jetzt irgendwie das Auto, was sie da zuordnen können. Und sie erwarten eigentlich, dass irgendwo die Leiche versteckt ist irgendwo im Wald vergraben ist von der Helen und suche die halt. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir die finden. Das ist so die Annahme im Moment. Und dann bin ich quasi das Allergeilste. Dann sagt der Frank, zum Peter, bitte achte darauf, dass der Tom den Ring wieder zurückkriegt. Wo ich auch denke, das hättest du den Bob Bletcher fragen müssen oder sowas. Ne? Ich meine, abgesehen davon ist es eh normal, aber nein, den Peter, weißt du, weil so wie den Bob, ich rede erst gar nicht. Das ist so fast schon zickig, ne? Und weil im Zweifelsfall reden wir doch mit Peter, denn Peter ist der Typ, der, wir machen das eh alles hinter dem Rücken der Polizei, hinter dem Rücken der Millennium Group, also den Ring, wenn mir einer den Ring besorgen kann, dann ist Peter. Und Peter so, ja, alles klar, mache ich. Und weil der soll nicht verloren gehen. Und und dann geht's eigentlich nur noch, dass der Tom ist natürlich total fertig. Sitzt im Auto und sagt, er ist vollkommen leer, er fühlt gar nichts, sagt er irgendwie. Und es ist schon halt krass irgendwie. Und dann sagt er, ja, wollen wir fahren? Und dann fahren die halt. Und also es scheint jetzt endgültig hoffnungslos zu sein.
Was ich aber noch in dieser Szene so ein bisschen komisch fand, befiehlt ja der Bob, ne, ihm, dass er sich raushalten soll aus diesem ganzen Fall. Und dann sagt er zu Frank dann, oder beziehungsweise dass der fragt ihn ja dann auch noch, so nach dem Motto, hast du noch irgendwas beizutragen zu diesem Fall? Also ne, der fragt ja dann den Frank, vielleicht, er sagt ja auch, ist es vielleicht zu spät oder haben wir was übersehen? Dann sagt aber auch Frank, dass er nicht weiß, wie er es geschafft hat. Ihr habt ihn doch die ganze Zeit auch überwacht. Ja, und wie konnte er überhaupt diese Leiche entsorgen? Vielleicht hat er sie getötet, bevor man sie befragt hat. Das wird auch nochmal kurz, also der Frank wird eigentlich jetzt doch wieder Hilfsmittel der Polizei.
Indirekt. Ja, also da zeigt tatsächlich Bob jetzt richtig Größe, ne?
Ja, das muss man lassen, ja, genau.
Ja, also der Bob, ich finde den Bob in der Folge sowieso, ich meine, ich mag ihn ja eh, aber ich finde in der Folge ist er jetzt, ist eigentlich total sympathisch, der Bob, ne? Weil er eigentlich alles richtig macht, finde ich. Also ich verstehe das total, was er tut, ne? Und und jetzt will er einfach irgendwie helfen oder ich weiß nicht, jetzt will er halt nicht aus reinem, ne, ich bin beleidigt, also höre ich jetzt Frank nicht zu. Das macht er halt nicht, sondern er hört halt doch zu. Und
auf jeden Fall.
Und das finde ich halt, das ist schon. Genau, und dieser Punkt, den er Frank da gesagt hat mit diesem, ich weiß gar nicht, wann er die Leiche entsorgt haben soll. Das ist irgendwie komisch. Das ist halt wichtig. Also das ist etwas, was ihn beschäftigt. Dann für eine Weile. Genau. Und wir sind jetzt wieder im gelben Haus, glaube ich, nach der Werbung. Mhm. Und Jordan geht's jetzt besser. Sie sagt dann auch sowas, warum ist der Mann so böse? Ne? Und so, welcher Mann? Ja, der Helen wehtut. Also es wird jetzt halt immer klarer, dass sie da diese Vision hat und eine Connection hat. Ich weiß nicht genau, ob da jetzt der Frank kurz gedacht hat, okay, das ist jetzt für mich der Beweis, dass sie noch lebt. So richtig wird er nicht drauf eingegangen, ne? Sondern es ist einfach nur so, dass es jetzt klar ist, dass es wirklich, dass sie in diesem Fall visionstechnisch wie der Papa drin hängt oder so ein bisschen.
Genau. Aber darum geht es eigentlich nochmal zu unterstreichen, dass die Kleine halt auf den gleichen Zug aufspringt wie ihr Vater sozusagen. Ne? Also sie hat Visionen, genauso wie er, die sich halt immer noch Fieber, sich durch das Fieber halt äußert. Ja,
genau. Jetzt sind wir wieder im hässlichen Killerhaus.
Oh ja.
Und verhaften jetzt mal den Green. Und zwar deswegen, weil wir da angeblich, glaube ich, irgendwie Blutspuren gefunden haben in der Hütte. Und dann finden die auch in seinem Zimmer Werkzeug und gehen jetzt eigentlich davon aus, der hat irgendwie die Leiche eben doch entsorgt. Deswegen hat er ja das Werkzeug gekauft. Also davon gehen die halt aus und finden auch tatsächlich im Garten, der auch so geil abgeschirmt ist, so ein typischer, so ein Minigarten, also wenn die Zäune höher sind als das Grundstück oder ich weiß nicht, was ich meine, wenn die Zäune alle nach innen umkippen würde, es wäre jetzt ein Zelt, so ungefähr, es ist echt so ein kleiner Garten eigentlich nur, mit hohen, so weiß gestrichenen Zäunen und da finden sie halt eine Leiche und Frank weiß sofort, das ist sie nicht. Ne?
Ja, die Leiche ist noch nicht mal sichtbar und er dreht schon den Kopf
und sagt, genau.
Das ist nicht unsere Leiche oder irgend sowas sagt er.
Aber man sieht auch direkt, das stimmt, weil dann wird da so diese Plane da, die da so drauf ist, wird so weggeschlagen und dann merkt man, dass die schon wirklich lange da liegt. Also das stimmt. Aber Frank wusste das natürlich schon wieder vorher. Also Frank ist teilweise echt so arrogant und cool und es ist echt so, also ist eigentlich der, den man am wenigsten mag in der Folge, obwohl wir mögen ihn natürlich trotzdem, aber er benimmt sich schon echt ein bisschen manchmal, also meine Fresse.
Ja, genau. Da haben wir schon wieder den harten Cut. Wir sind wieder bei der Polizei, ne?
Genau, und jetzt kriegt Peter Watts hat Wort gehalten. Gibt es erstmal den Ring zurück.
Ja, genau.
So, hallo, noch kürzer, aber egal. Aber Peter Watts ist einfach. Wahrscheinlich hat er den einfach geklaut. Wahrscheinlich wurde der nie untersucht.
Das war so ein Kaugummi-Automat.
Nee, das ist einfach so, ja, das ist so Evidence und das brauchen die nicht, egal, zack.
Genau, wer braucht das schon? Ja.
Das ist echt unglaublich, das war ganz krass.
Ja, und dann hat der Peter ja auch noch Polaroids in der Hand und dann sagt er ja auch, dass das krasse Bilder sind und der Tom ist ja auch anwesend und der Tom sagt, ja, das halte ich schon aus, ich kann die Bilder sehen, kein Thema. Und gut, die beiden stimmen dann auch zu, Frank und Peter, dass man auf diese Bilder mit Tom draufschauen kann. Der hält ihn dann auch so unter so eine Polizeilampe da, ja, die man normalerweise seinem Gegenüber ja ins Gesicht hält, wenn man eine Befragung macht. Da halten sie dann dieses Polaroid drunter und schauen sich die an. Und man sieht dann halt auch die Leiche. Und was halt einem direkt auffällt, das weist ja auch dann auch Peter, ja dann auch Frank drauf hin, dass dieses Symbol, das ja der Green normalerweise auf dem Arm eingebrannt hat, bei dieser Leiche im Rachen eingebrannt ist.
Das sieht man übrigens beim Green auch nochmal ziemlich gut vorher, wenn er verhaftet wird. Ne?
Ja, das sieht man auch schon mit der Großeinstellung.
Ja, genau.
Genau, und da sieht man es halt auch nochmal auf dem Foto, dann halt wirklich im Rachen, dieses Bild. Und dann kann der Frank gleich mal wieder eins und eins zusammenzählen. Und dann sieht man gleich wieder einen harten Cut, denn wir haben Nacht und wieder eine dunkle Straße und der Frank kommt da mit seinem roten Jeep wieder angefahren, der Bob springt dann aus dem Auto raus und die reden dann darüber, dass der Green den nicht, niemanden ermordet hat. Das ist nicht der Mörder, sagt dann auch der Frank. Sagt dann, ihr habt ihn doch überwacht und ja, nach dem Motto, ja, wo hätte dann die Leiche hintransportieren sollen, wenn er sie getötet hätte, ja, der muss ja die Leiche auch irgendwo ja verstauen, ne? Und die rennen dann auch ins Haus rein, was ich dann gleich eine richtig geile Szene finde, wo dann die Mutter von hinten angerannt kommt und der Bob sich umdreht, den Finger ihr ins Gesicht hält und sagt, und sie haben halt mal die Klappe. Ja, weil er weiß ganz genau, was hier Sache ist. Also so dumm ist jetzt der Fletcher jetzt nicht, dass er da weiß ganz genau, hier die weiß, um was es geht, die Alte.
Ja, genau.
Und dann fängt auch der Frank ja auch gleich an, hier an den Wänden rumzuwackeln und zu zerren und zu machen. Und die rennen dann auch durchs Haus total aufgeregt. Und irgendwann haben sie dann auch so eine Wand, wo dann der Peter so mit der Hand drüber streicht und sagt, die Wand ist noch neu, die ist noch feucht. Und dann machen die auch gar nicht lange rum und schlagen dann auch die Wand mit den bloßen Händen ein. Gut, das ist ja so ein amerikanischer Rauputz.
So Pappwände, genau.
Pappwände, da ist ja eh alles aus Pappe. Und dann leuchten sie rein und sehen, da ist jemand drin. Ne? Und dann erkennen wir dann auch das Gesicht von Helen, die dann auch den Mund verklebt hat und das Gesicht blutverströmt ist. Sie hat die Augen zu und sie sagen, sie lebt noch. Genau. Und dann wird es wirklich eine sehr, sehr intensive Szene, denn die fangen dann immer mehr an der Wand zu robben, machen ihr noch ein Seil vom Hals ab. Und ja, sie sieht wirklich sehr, sehr übel aus, mitgenommen aus. Und dann kommt eine Szene, die fand ich so genial gefilmt, Der Frank steht auf, der kniet gerade so, schaut die Treppe nach oben. Wahrscheinlich ist das ein Kellerzimmer, wo das ein Zimmer im Untergeschoss irgendwo, und schaut nach oben. Da steht dieser Typ, wo wir vorhin noch gesagt haben, dass das ist vielleicht eventuell der Freund der Mutter ist, was er wahrscheinlich der Ehemann ist. Und der schaut so nach unten und raucht in aller Seelenruhe seine Zigarette. Frank hat dann nochmal so ganz, ganz, ganz kurz nochmal so ein, zwei Visionen, unter anderem auch dieses Lucifer-Zeichen kommt ihm dann nochmal vor den Augen, vor seinen geistigen Augen nochmal zum Vorschein. Und dieser Mann raucht einfach weiter. Und das Bild ist jetzt für mich ganz persönlich, das zeigt so richtig, ich bin böse. Das ist das absolut Böse, was da gerade runterschaut auf Frank.
Und ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ja, ich habe mir diese Einstellung auch aufgeschrieben, diese wie der in dieser, der steht doch in dieser Kellertreppentür oder sowas, genau. Ne? Oder ich weiß nicht. Also es ist doch jetzt nicht so, dass Frank den wirklich anguckt, oder?
Der guckt doch nur so der hoch. Schaut nach oben.
Ich hatte das so gesehen, dass das so eine Art Erinnerung ist oder so. Auf jeden Fall. Okay.
Total, sogar, also ich würde sogar sagen, nicht Angst, aber es ist schon irgendwie so ein ehrfürchtiger Blick.
Ja, auf jeden Fall ist das diese Einstellung sozusagen vom Fuß der Treppe so nach oben und eigentlich so fast schon so im Gegenlicht oder so, wo du dann diesen Rauch siehst und der steht dann da auf dieser Treppe ganz oben oder in dieser Tür. Und das ist schon irgendwie schon geil, weil in dem Moment weißt du auch, Moment.
Ja,
und,
ja.
Das ist schon cool. Und vor allem, das ist echt krass, weil du hast diesen Typ eigentlich vergessen, tatsächlich. Mhm. Und aber in dem Moment, durch diese Zigaretten und so, Zigaretten werden so oft erwähnt, letztendlich, das ist aber irgendwie, du connectest das sofort in deinem Kopf, ne? Und das funktioniert unglaublich gut. Ne? Also das muss man echt sagen. Und da weißt du, okay, der dann gibt's irgendwie, weiß ich nicht, Auflösungen.
Ja, genau, dann kommt das gelbe Haus wieder, ja, richtig. Und dann sehen wir nochmal Bob Bletcher aus dem Auto aussteigen und der Frank sitzt draußen auf der Veranda, so auf den Stufen.
Genau.
Und der Bob setzt sich zu ihm und sagt, du, pass mal auf, der alte Sack da, der hat einen guten Anwalt und wir können im Moment noch dem gar nichts nachweisen. Was er auf jeden Fall weiß, dass der Sohn die Opfer besorgen musste. Ja. Und dann sagt auch Frank nochmal, du, pass mal auf, der Vater ist der Teufel. Konnte der Green niemals entkommen. Und dann hat auch nochmal Bob sagt ja auch nochmal, dass der Psychiater dann auch nochmal mit dem Green gesprochen hat und der dann auch nicht zu dem so durchsteigt. Ja, und die beiden reden dann auch nochmal drüber, dass Bob eigentlich der Held sozusagen ist, weil er hat ja den Fall sozusagen gelöst. Und dass der Green ja durch diese Überwachung ja so verrückt geworden ist, damit er ja dann auch rausgerannt ist und so ausgeflippt ist.
Ja.
Und da konnte man dann auch verstehen, dass da drin das eigentlich das Versteck ja auch ist. Na klar, erst im Nachgang, aber so konnte man auf diesen Green aufmerksam werden eigentlich.
Ja. Genau.
Ah, und dann kommen die Kleinen nochmal aus dem Haus raus. Also die Catherine kommt ja dann mit dem Baby auf dem Arm raus. Die Jordan steht dann nochmal da. Ich glaube, Bob erkundigt sich auch nochmal, wie es der Jordan geht. Mhm. Und ich sag dann auch, dass wieder alles gut ist. Und Helen steigt dann sehr mitgenommen. Zwei Wochen später, muss man ja auch dazu sagen, ne? Ist sie immer noch stark mitgenommen aus dem Auto.
Ja, aus dem Krankenhaus.
Ja, genau. Mhm. Weil ich glaube auch, das wird ihr wahrscheinlich jetzt das ein Knacks fürs Leben, hat sie da mitbekommen jetzt. Ja, und dann bekommt sie auch nochmal ihr kleines Baby überreicht von Catherine. Und ist eine sehr, sehr rührende Szene. Und Frank, der nimmt dann einfach die kleine Jordan an die Hand. Und er sagt dann einfach, komm, wir machen einen Spaziergang. Und dann sieht man so eine Einstellung, finde ich ganz, ganz toll gemacht, nämlich wie der Frank einfach mit seiner Tochter den Bürgersteig entlang läuft, die Straße runterläuft und wir blenden aus und die Folge ist aus.
Genau. Ja, genau, das ist nämlich so dieses letzte Bild ist echt toll, weil das irgendwann ist ja mal gesagt worden, ne, wenn Frank zu viel ist oder sowas oder er sich sortieren muss, dann geht er spazieren. Mhm. Und jetzt geht er mit seiner Tochter spazieren. Also das ist alles so, hier passt da echt viel zusammen irgendwie. Es sind so simple Sachen eigentlich, aber das funktioniert echt gut.
Ja, Achtung, Spoiler-Alarm. Es gibt dann auch in der allerletzten Folge gibt es nämlich genau so eine ähnliche Szene, wo dann Frank mit seiner Tochter an der Hand dann wegrennt. Auch so ein Gang in der Schule ist das, glaube ich, entlang rennt. Das habe ich gleich direkt daran erinnert, an diese Szene. Fand ich sehr, sehr schön. Aber natürlich war das noch damals noch in Zukunft gewesen, aber es hat mich direkt an diese Szene wieder erinnert. Mhm. Ja. Ja, Fazit, was hältst du von der Folge?
Also ich finde die sehr gut, muss ich sagen. Das ist so eine, natürlich schon wieder eine Killer-der-Woche-Folge, aber hat durch dieses Thema mit dem Teufel und dem Teufel entkommen oder sowas, hat das doch wieder diesen apokalyptischen Touch irgendwie. Also deswegen passt es gut.
Ja.
Und der ist auch, also der funktioniert auch einfach schön. Also ich sag, Killer ist halt irgendwie, ja, der ist schon gestört, ne?
Oh,
und
ja.
Aber das Ganze ist eben auch clever. Das hat wirklich ein cleveres Ende. Also diese Nummern, dass du halt denkst, dass er. Ich meine, diese Folge hat so viele Payoffs. Also du hast ja, ne, dieses, wenn er in diesen Eisenwarenladen geht und dann, ne, ich habe hier dieses Projekt und ich will ein Zimmer bauen. Das stimmt ja alles, ne? Also,
Das ist ja ein Projekt, in Anführungsstrichen, ja.
Nee, und er will ja ein Zimmer bauen. Also er will ja, ja quasi ein Zimmer im Zimmer bauen und so, ne? Du denkst halt so als Zuschauer immer, okay, nee, ist klar, das ist jetzt hier große Folter. Aber geht es darum, das Versteck zu bauen. Und das ist einfach so witzig, wie sich so Sachen so drehen, ne? Oder auch wie dann der Vater oder so, wie der dann kurz eingeführt, wieder vergessen und am Ende ist er dann dieser Killer. Ne, dass das auch mit diesem Teufel, er hat Angst vor dem Teufel, er hat Angst davor, nach Hause zu gehen und so, weil dann macht er schlimme Sachen. Ja, genau, weil dann ist er wieder mit dem Vater zusammen und er sorgt dafür, dass er irgendwie Leichen entsorgt und so von ihm. Und das macht halt alles irgendwie Sinn auf eine ganz andere Art, wie man das dachte. Ne? Mhm. Und dann ist es aber auch sehr, sehr, sehr simpel. Also das ist alles, die ist nicht so überfrachtet, kompliziert oder sowas. Also das gefällt mir richtig gut. Und deswegen verstehe ich das, wenn der Spotnetz so sagt, das ist seine Lieblingsfolge von den fünf, die er geschrieben hat. Weil die ist sehr rund, muss man einfach sagen.
Ja, das sehe ich genauso. Die ist wirklich rund, ja. Ja.
Also es ist wirklich, wirklich cool. Auch mit dem Sacrament, was du auch schon gesagt hast, ist auch irgendwie cool. Du hast dann ein Sakrament, habe ich mal geguckt, das nennt sich Heilszeichen irgendwie. Mhm. Und es ist eben auch so ein Zeichen. Und diese Taufe ist halt so ein Sakrament, ein Zeichen. Aber du hast eben dieses Teufelszeichen. Also hast du diesen Gegenpol, weißt du? Und
genau.
Es passt alles irgendwie. Es ist alles irgendwie einfach, ohne jetzt überfrachtet zu sein. Was ich ein bisschen bescheuert fand, war echt so diese Peter-Watts-Aktionen teilweise. Also das war mir echt manchmal zu viel.
Ja.
Auto, also es ist okay, ne? Aber das war so absurd, das Ganze irgendwie. Also das war ja schon fast so Leslie Nielsen-Comedy hier. Und was ich auch ein bisschen, was mit den Fähigkeiten fand ich super von Jordan. Also das ist jetzt auch sowas, wo ich so denke, ja, das ist jetzt mal interessant, dass jetzt Jordan so Fähigkeiten kriegt. Da baut man halt was mit auf, das macht Spaß.
Mhm.
Was ich allerdings finde, ich finde, das ist mit dem Bruder, ist so ein bisschen eine verpasste Chance. Also ich, so gut ich das alles finde, wie das gemacht ist, finde ich, hätte man jetzt, wäre es eigentlich schön gewesen, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr über den Frank rausbekommen hätte irgendwie. Mhm. Weil wir wissen ja gar nicht, wie hat denn jetzt Franks Fähigkeit mal in der Schulzeit funktioniert oder irgendwas. Also ja, okay. Das hätte jetzt so eine Chance gehabt auf so eine etwas andere Facette noch von Frank. Und die hat's eigentlich nicht. Also ich finde es immer super, wenn du so Verwandtschaft hast. Also ich fand in dem Moment, wie du es am Anfang ja auch so gesagt hast, wenn der Frank hinter der Frau so mit dem Baby, also Helen, so ins Bild kommt und man denkt, ah, tatam, der Star hat seine Entrance.
Ja.
Es macht immer so Spaß, wenn du Verwandtschaft oder so hast, ne? Da hast du dann so einen persönlichen Touch zu diesen Figuren. Du bist direkt dran. Aber ich finde, man hätte da echt noch mehr rausmachen können. Also außer, weißt du, was für Probleme hatte denn Frank mal gehabt mit seiner Gabe oder irgendwie so. Vielleicht irgendwas, was Catherine noch nicht weiß oder irgendwie. Ich weiß nicht, da hätte man noch ein bisschen tiefer bohren können, hätte ich mir manchmal gewünscht. Also, weil über Frank habe ich eigentlich nichts rausgekriegt in der Folge.
Das hätte man mehr ausbauen können, ja. Ja, stimmt. Oder wann hat dann Franks Gabe angefangen und wie hat die sich vielleicht auch geäußert? Hat er auch vielleicht damals, ja, vielleicht Fieber gehabt oder so? Ja,
zum Beispiel.
Kopfschmerzen, ne? Oder sonst was.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also, das hätte ich so ein bisschen, wie ich dachte, also die, ich meine, das ist trotzdem eine super, 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 super Folge, aber ich finde, da hätte man vielleicht noch mehr rausmachen können irgendwie. Aber unterm Strich ist das Ding, also.
Ich sag's wirklich, das, solide Folge, ja.
Das ist eine super, ja, ist schon solide, schon fast unter drei. Also, es ist wirklich eine gute Folge. Also, du gehst da einfach auch mit einem guten Gefühl raus und denkst, wow, das hat sich ja, du erwartest doch gar nicht, dass sich da noch was dreht. Also, ich habe jetzt gar nicht erwartet, dass unser Green das nicht ist.
Ja, also ich fand, also gerade nochmal diese Treppenszene, also wie gesagt, die fand ich so dermaßen gut, weil ich fand, der Alte hat da was, da wirklich Lucifer oder das Böse in Person in diesem Moment.
Ja, ja, weil, genau.
Wenn du nicht in den Knast willst, dann schaust du, dass du entweder irgendwie jetzt anfängst, wie es ja oft in solchen Filmen oder Serien ist, dass die dann anfangen rumzureden und sich rauszureden oder wegrennen oder sonst was machen. Nee, der bleibt da einfach stehen und zieht genüsslich an seiner Zigarette mehrmals. Und schaut den Frank von oben herunter so an. Und das fand ich schon, boah, was für eine Arroganz, ne? Ja, der hat hier schwerste Straftaten begangen und ja, sieht einfach auf ihn herunter. Also wirklich krass. Also als ging ihm das alles überhaupt nichts an, hatte ich so das Gefühl.
Ja, und oder als würde er da wieder rauskommen. So ja, hat ja die genau. letzten 20 Jahre auch geklappt.
Ja. Also die Kameraeinstellung wirklich großartig.
Und sie können ihm ja auch nichts nachweisen. Das ist ja tatsächlich so.
Genau, das ist es ja noch. Aber dann hat die Folge auch sehr viele christliche Anspielungen beziehungsweise Riten ja auch gehabt. Also wie du schon gesagt hast, die Taufe, das heilige Sakrament. Aber dann auch wiederum diese Höllenszene, dieses Gegenteil mit diesen kurzen Visionen, die wir ja dann auch hatten, wo dann dieses Luziferzeichen auf dem Arm war, sozusagen dann auch die Taufe in der Hölle, ne? Wenn man dann versucht, aus diesem brennenden See rauszukommen, sozusagen das Sakrament des Teufels, könnte man das ja schon nennen. Wir erkennen ja auch, dass das Green ist, der aus diesem brennenden See raus will, mit seinen Schmerzensschreien. Und ja, Tom Black, der Bruder von Frank, ja, der sagt dann diesen einen Spruch halt, wenn du anwesend bist, dann passiert halt immer etwas. Mhm. Ja, stimmt, aber dann gäbe es ja auch keine Serie Millennium. Ja, also das muss ja immer irgendwas passieren. Ja, und ich fand es auch nochmal schön, dass man diese Gabe endlich jetzt auch mal sieht von Jordan, dass es auch ein bisschen herausgestellt wurde. Und deswegen kann ich auch wirklich sagen, es macht Neugierde, jetzt wenn du jetzt im Jahr 1996 wärst, auf weitere Folgen, natürlich jetzt für uns natürlich hier im Podcast auch. Und deswegen freue ich mich auch auf die weiteren Folgen, denn jetzt wird auch der Charakter von Jordan mehr ausgebaut und dann wird auch das sie auch öfters auch in Zukunft sehen. Und auch Catherine, der Charakter, wird auch noch ein bisschen ausgebaut. Auch gerade gegen Ende dieser Staffel wird es ja auch nochmal einen richtig tollen Höhepunkt geben. Ich glaube, das ist sogar eine Doppelfolge, wenn ich mich recht erinnere, die dann auch hochspannend wird noch. Also da kommt noch einiges auf uns zu.
Sehr schön. Zum Glück habe ich das alles vergessen und gucke es ja wirklich live.
Ja. Also wie gesagt, eine gute Folge, wo ich also persönlich sagen kann, da kann ich den Daumen auf jeden Fall hochgeben.
Sehe ich auch so.
Hab jetzt auch muss ich gerade mal nachrechnen, jetzt dreimal gesehen, ja genau, und muss sagen, war wirklich gut, war eine gute Unterhaltung für mich.
Ja, kann man empfehlen, definitiv.
Gut, ja, dann ich habe gehört, beziehungsweise du hast ja mal vor kurzem gesagt, du gehst bist in Urlaub. Lennox?
Ich bin jetzt tatsächlich im Urlaub, genau, beziehungsweise wieder zurück, wenn die Folge rauskommt.
Ach, da bist du schon wieder zurück, okay.
Genau, ja. Ich bin tatsächlich in Rumänien und will mir mal das, unter anderem mal das Dracula-Schloss angucken. Aber da muss ich dann beim nächsten Mal von berichten.
Ja.
Ich bin nicht deswegen in Rumänien, aber das gibt's halt da und dann habe ich überlegt, dann fährst du mal hin, guckst du das mal an. Okay. Und
bietet sich an.
Glaube, ich meine, Dracula gibt es ja eh nicht, das basiert ja auf diesem 16. Jahrhundert Fürsten da, diesen Vlad Tepes.
Ja.
Vlad der Fehler, genau, und
Ich glaube, auf diesem Schloss, was ihm da zugesprochen wird immer, weil das so schick aussieht, da war der nie. Und es ist irgendwie, und es gibt wohl so eine andere Burg, so eine Ruine da, keine Ahnung. Ich werde da mal so eine Rundtour machen, mal gucken, was ich da davon sehe und werde berichten. Ansonsten bin ich, wenn diese Folge raus ist, eigentlich direkt danach auf dem Feencon am 17. und 18.06. in Bonn. Und zwar wieder mit meiner Kollegin der Sabine Bratke bzw. Anwe Widow und auch Robert Corvus ist auch da und ich werde sogar zweimal lesen dort. Einmal normal, so wie immer, und einmal in einer ab 18 Lesung. Okay. Sehr gespannt. Ja, also das sind so ein paar Autoren. Ich glaube, wir sind so fünf oder so und jeder hat nur so 20 Minuten oder so und da soll man jetzt mal so ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen. Ich habe noch keine Textstelle, die muss ich mir jetzt mal am Dracula-Schloss mir mal überlegen. Was ich
da hast du ja bestimmt Inspiration ohne Ende.
Ja gut, ich meine, ich muss mir ja eh nichts ausdenken, sondern ich muss ja irgendwas finden, aber da muss ich ja mal reinlesen und mal eine Textstelle, die ich normalerweise so nicht lesen würde. Mhm. Weil ich mir denke, naja, nicht, das wäre ein Ohnmachtfeld, aber das wird jetzt, bei Feencon wird das anders.
Super.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ich komme auch ein paar Tage in deine Heimat nach Köln, aber ja, da bin ich aber auch schon wieder zu Hause, wenn diese Folge hier online ist. Aber ein paar Tage ausspannen, ja.
Ja, das ist gut. Sich immer noch von der FedCon erholen.
Ja, sozusagen auf den Spuren. Ich werde dann kein Taxi fahren dort in Köln.
Oh ja. Ja,
dann fahre ich lieber einen Scooter oder fahre die U-Bahn oder sonst was.
Weil Feuerkutsche.
Genau, man weiß ja nie.
Man weiß nie.
Oder gibt es den Stichtag da? Ich weiß gar nicht mehr. War das ein bestimmter Tag?
Ja, doch, das ist der. In der Feuerkutsche ist das ist also nicht, Freitag. Karfreitag.
Ah, gut, okay, dann sind wir raus.
Also bist du eigentlich safe.
Das ist safe. Da bin ich beruhigt.
Ja, kannst also Taxi fahren. Gut. Ansonsten, in 4 Wochen haben wir dann wieder Engel sterben nicht, heißt die Folge, glaube ich.
Genau. Und das ist dann schon, das muss ich gerade überlegen, ist das schon die Folge, wo die Alexandra dabei ist?
Das kann sehr gut sein.
Ja, ja. Also wir haben, das für euch Zuhörer und Zuhörerinnen, die Alexandra demnächst im Podcast. Wenn ihr sagt, ey, ich möchte auch mal eine Folge mitbesprechen, meldet euch einfach. Schreibt mich oder den Lennox an und dann sehen wir weiter.
Genau.
Ja. Dann auch noch eine kleine Bitte. Wenn ihr wisst ja, wir sind ein Podcast, der kein Geld möchte oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ihr uns Gutes tun könnt, liked, teilt unseren Podcast, unsere Seiten, egal bei Social Media. Ja, erzählt euren Freunden, Familien, Verwandten über uns und dann bin ich überglücklich und ich glaube, Lennox, du auch, oder?
Ja, total. Das hilft auch total. Das ist echt hilft. Voll. Also das ist immer gut. Ansonsten schreibt uns.
Genau. Dann würde ich sagen, bis auf ein nächstes Mal.
Bis auf ein nächstes Mal. Alles klar.
Dann mach's mal gut.
Bis dann.
Ciao.
Jo, tschüss.
Disclaimer. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu 20th Century Fox und Tendrading Productions. Alle Rechte sind den Ausführenden, den Personen und den angeschlossenen Firmen vorbehalten. Wie ihr Lennox und Christian erreichen könnt, schaut einfach in die Shownotes. Lasst uns auf eurem Lieblingspodcatcher eine Bewertung da und folgt uns in den sozialen Medien.